Gute, ihr Bub und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerl hier an der Theke, weißt du? Das bin nur ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Ey.
Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frisch hier.
Eine Cowboy-Schorle
in Siggis Bar.
Tobi,
ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Ich bin ein bisschen neugierig heute.
Neugierig, nicht müde.
Müde auch, aber Neugier überwiegt.
Ja.
Weil Gast sieht man schon vielleicht.
Ja.
Und Location sieht man vielleicht sogar auch. Also heute nicht nur unbedingt zum Hören, aber...
Ist anders als sonst ein bisschen, ne?
Ja, ich bin gespannt, aber ich hab Bock drauf. Ja. Mal so.
Also nur für die, die hier nur zuhören, wir haben hier eine Kamera mitlaufen. Das heißt, es kann durchaus sein... dass ihr das ein oder andere Stückchen aus diesem Podcast sehen könnt und vielleicht sogar ganz. Das müssen wir mal schauen, wie das wird. Aber lass uns zum wichtigen Teil
des Abends kommen. Du redest schon wieder zu viel.
Ja, es tut mir leid. Wir haben einen Gast. Gut. Mick ist hier.
Gute. Hallöchen. Gute.
Auch für dich eine Premiere ein bisschen, oder?
Podcast? Was heißt Podcast-Premiere auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja? Also sind wir die Ersten.
Ihr seid die Ersten tatsächlich.
Jawohl. Ja. Wir haben es geschafft.
Wir haben ihn aber schon im Fernsehen gesehen.
Ja, stimmt.
Das stimmt. Hier
und da. Ja, ich habe ja immer die ehrenvolle Aufgabe, die Leute, die uns besuchen, vorzustellen. Wobei ich auch da heute sagen würde, das wirst du auf jeden Fall selber tun müssen. Aber was wir wissen ist, du bist Geschäftsführer in der Pik Dame.
Richtig.
Ja, das ist, da kennt man dich auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn man... in der Pik Dame schon mal als Gast war, dann hat man dich auch schon mal gesehen, würde ich sagen.
Absolut, ich bin jeden Tag da.
Ich glaube, ohne ihn kommst du da gar nicht rein.
Und,
passiert schon mal hier und da, aber
selten. Und, aber tatsächlich hätte man dich auch mal, wir haben ja vorhin schon mal kurz telefoniert, da haben wir auch drüber gesprochen, du hast, das war eine Spiegel-TV-Reportage,
genau.
Ne? Da warst du auch dabei.
Genau, richtig. Ja.
Da ging es auch um die Pik Dame, glaube ich.
Das war so der Nachdreh von der Moduzzi-Reportage.
Mhm.
Die wollten nochmal so darauf aufbauen, mhm, und haben dann so einen Dreiteiler gemacht. Und ich war halt ein Teil davon.
Okay, geil. Aber auch mit der Schwerpunkt dann Pik Dame mit dem Club.
Und genau, so, ne? Richtig. Genau. Ja. Also es ging um die Pik primär und dadurch dann um mich und den Dompteur.
Genau. Ja, ja. Ach, stimmt. Den haben sie auch interviewt ein bisschen. Ne?
Genau. Ja.
Deswegen, ich würde sagen, wir steigen da gleich ein.
Direkt.
Ah ja, bombardiert mich. Ja.
Wie kommt man dazu, Geschäftsführer von die Pik Dame zu werden?
Wie man dazu kommt? Reingeboren, würde ich mal sagen.
Okay.
Wir sind alle Familie. Wir sind jetzt in der dritten Generation der Pik Dame. Ich bin mehr oder weniger reingerutscht, weil die Generationen ja so bei Max sind. Also Max, sein Opa, dann sein Vater und sein Onkel haben es an ihn übergeben, weil wir verschiedene Väter haben, also wir haben dieselbe Mutter. Bin ich so als Bruder mit reingerutscht. Und es war einfach klar für alle, dass das ein logischer Schritt war, dass ich die Geschäftsführung übernehme, weil Max mit dem Kampfsportbusiness noch andere Sachen zu tun hatte und hier und da auch andere Sachen tut. Deswegen kann er nicht immer vor Ort sein. Das musste jemand übernehmen. In dem Fall war ich das.
Also die Ausbildung dazu war eher schon damit groß zu werden.
Ja, 100%. Ja. Also ich bin, seitdem ich ein Baby bin, eigentlich in Nachtclubs gewesen. Meine Mutter hat ja auch 3 Stück gehabt. Groß geworden in den Nachtclubs sind wir eigentlich alle. Also ich habe jetzt 2 Brüder, nicht nur den Max, aber der andere hält sich ein bisschen im Hintergrund. Wir sind alle, sag ich mal, zu verschiedenen Zeiten im selben Stil groß geworden und haben das Nachtclub-Business mehr oder weniger miterlebt und sind damit aufgewachsen.
Ich kann mir vorstellen, das verbindet auch die Familie bzw. die Brüder, wenn sie, auch wenn es in verschiedenen Generationen sind, dass man einen gewissen ähnlichen Werdegang hat, ein gewisses Umfeld, das nicht alltäglich ist, sage ich mal.
Also dadurch, dass wir verschiedene Väter haben, hat meine Mutter uns alle großgezogen sozusagen und die hat das ziemlich schlau gemacht. Die hat den ersten großgezogen, der den zweiten großgezogen hat, der den dritten großgezogen hat.
Okay.
Das heißt, im Grunde genommen ist meine Vaterfigur sozusagen Max, aber nicht so, dass ich ihn als Vater sehe, sondern mehr, dass er mir mehr oder weniger das beigebracht hat, was ich weiß oder was ich an Werten zu lernen hatte.
Das ich glaube, du hast doch in der Doku was Cooles erzählt, dass du mit 12 oder 13 bei ihm schon eingezogen bist.
Genau, richtig, ja.
Und dann mit ihm gewohnt hast zusammen.
Ja.
Sorry, ich glaube, wir müssen ganz kurz für die Leute, die hier zuhören oder auch zusehen, die es nicht ganz wissen, Max Koga ist dein Bruder.
Ja.
So, Max Koga ist
Profi-MMA-Kämpfer.
Genau.
hat schon überall auf der Welt gekämpft. USA, Russland, Dänemark und. Ist gut rumgekommen. Das war auch immer sein Hauptberuf, bis wir 2021 die Peak neu eröffnet haben, nach dem Umbau. Und da ist er jetzt so doppelberufstätig sozusagen.
Mhm. Aber ihr habt doch das ganze Haus umgebaut, ne?
Also nicht genau, nur den Club, sondern... Genau, früher war es der Club auf zwei Ebenen, so wie heute.
Mhm.
Und eine Wohnung, darüber haben wir gewohnt.
Mhm.
Also in der Wohnung haben wir gewohnt. Und 2018 war es halt einfach so weit, das Haus war uralt. Und dann haben wir gesagt... Das muss mal abgerissen werden, muss mal neu gemacht werden und das war dann auch der dritte Anlauf, also man wollte es schon vorher machen, aber die Stadt hat es nie so genehmigt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben wir gesagt, ey gut, 7 Stockwerke on top und los geht's. Und das war dann...
Ach, das war gar nicht so hoch vorher?
Nee, es war nur ein Stockwerk.
Ja, krass, ich habe das Gebäude an sich gar nicht irgendwie auf dem Schirm, wie es früher mal war, aber...
Ganz niedrig, das war so wie so eine Baulücke im Grunde genommen.
Ach, wie krass, okay.
Okay, ah,
das,
ich auch nicht.
Das heißt, also, ihr habt, stimmt, weil die rechts, links sind relativ hoch.
Genau,
das heißt, ihr habt auf dieselbe Höhe.
Wir mussten mehr oder weniger warten, bis die alle hochgezogen sind, damit wir dann irgendwann gleich hochziehen konnten.
Und die durften und ihr nicht?
Nicht, wie wir uns das vorgestellt haben.
Okay.
Genau, es war so ein, hinten darf ja jeder Balkone haben und vorne nicht und so, das ist ja immer so ein Stadtbildding.
Okay.
Wir wollten das große Peak-Zeichen auf dem Haus haben, diese gewissen Dinge, die waren dann so nie erlaubt und ist dann irgendwie dann mal doch durchgerutscht. Und so haben wir es dann auch gemacht. Also es hat 2 Jahre gedauert, dann war 2,5 Jahre, dann war das Haus fertig, bezugsfertig. Alle sind eingezogen, die so in unserem engen Kreis sind sozusagen.
Das heißt, ihr habt das ganze Haus, ist praktisch euer Ding.
Genau, ja. Also es sind nur Freunde und Familie eigentlich.
Und Leute, die arbeiten bei euch, ne? Also
das ist, hat sich dann so noch mehr...
Ja.
Dadurch rauskristallisiert. Also es sind Freunde, die zu Arbeitern geworden sind und Leute, die sich weiterentwickelt haben, sag ich mal, oder Familie bekommen haben, sind dann raus und dann haben dadurch die Leute, die bei uns arbeiten, Platz bekommen.
Mhm.
Unter anderem unsere DJs und sowas. Ja.
Stimmt es, dass da wirklich jede Wohnung offen ist? Ich habe das irgendwann mal beim, ich glaube, es war
ein YouTube-Video. Es ist wie eine große WG, ja. Nicht jede Wohnung ist offen, aber Max, ja, und ich haben die Generalschlüssel, das heißt, okay, wir können absolut in jede Wohnung gehen.
Ja.
Also in jeden Raum, im ganzen Haus haben wir Zutritt.
Ja. Okay, das habe ich nämlich mal gesehen, ich glaube, das war auch eine YouTube-Folge von Max, dass da der ein oder andere Streich auch mal gespielt wird.
100%.
Ja, genau, das habe ich mir phasenweise auch sehr anstrengend vorgestellt, als jemand, der dort wohnt, weil ich habe mit Tobi und noch einem Kumpel oder Freund von uns, haben wir zu dritt in der WG gewohnt und das war schon, wir waren ja nur 3 in einer Wohnung. Aber in so einem Haus sind halt noch ein bisschen mehr Leute.
Ist das ein bisschen so wie Klassenfahrt? Oder?
Hin und wieder ist es sehr wild. Vor allem, wenn so Feiertage sind oder sowas. Also wenn man so über Weihnachten zum Beispiel zu hat und man weiß, alles draußen ist zu und keine Ahnung, wir wissen, es wird irgendwo gekocht und dann rennt jeder da rein. Das ist dann wie so ein riesen Kindergarten. Ist schon ganz geil. So, das alltägliche Leben ist relativ easy. Also wenn du Salz brauchst, hier...
Klar.
Ich brauche mal Salz und das ist super schnell erledigt alles. Wer ist im Haus, kann jemand ein Paket annehmen.
Ja.
Ist dann auch relativ einfach. Oder ich muss was Großes tragen, kann einer runterkommen, auf einmal sind 5 Leute da.
Ja.
Das ist schon ganz geil.
Ihr habt aber auch einen Trainingsraum drin, ne?
Genau, ja.
Und habt ihr nicht auch irgendwie noch wie so eine, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, Küche, dass ihr, also ich weiß nicht, ich habe es nur aus den Videos gesehen, dass ihr da auch zusammen esst oder so, oder ist das dann, war das eine Wohnung?
Achso, wir haben... Einmal, also ich zähle mal auf,
yeah,
wir haben unser Büro,
ja.
Neben dem Büro haben wir unser Tonstudio,
mhm,
wo wir Musik produzieren, also wir haben ja unter anderem noch ein Plattenlabel sozusagen, wo wir elektronische Musik produzieren, also unsere DJs, nicht wir. Oben drüber haben wir dann unser Gym,
ja,
und noch ein Stockwerk oben drüber versetzt ist unser hauseigenes Restaurant sozusagen des Thorstens, das von unserem Onkel Thorsten bekocht wird.
Genau. Dann war das, was ich glaube.
Aber das ist kein öffentliches Restaurant. Das ist
kein öffentliches
für Restaurant. Euch.
Es ist für uns und wenn wir Termine haben oder wenn wir uns das irgendwie aufbauen, dass wir das Haus nicht verlassen möchten, machen wir das auch nicht.
Also habt ihr eure eigene
kleine Bubble erschaffen, ja.
Aber war das vor dem Umbau vom Gebäude auch und vor der Eröffnung, dass die Pikdame wieder geöffnet hat, war da länger zu auch wirklich?
Ja, also
beim Umbau war natürlich klar, aber davor auch? Also gab es eine Phase, wo das nicht...
Also die Pik hatte zu ab dem Zeitpunkt, wo wir abreißen wollten.
Mhm.
Also wir haben noch so eine Abrissparty gemacht und dann
ja.
alles raus und ja. schnell abreißen und machen und tun. Und dann wurde es hochgebaut. Dann konnten wir wegen Corona länger nicht öffnen.
Mhm.
Das war so ein bisschen das Ding. Also wir waren 2020 fertig,
mhm.
konnten neu eröffnen, aber erst 2021 im Juni.
Okay.
Und es hat sich dann so ein grobes Jahr gezogen.
Mhm.
Durch die ganzen Regelungen, man muss geimpft sein oder man...
Mhm.
Keine Ahnung. Man muss das Test gemacht haben.
Ja.
Das war sehr schwierig.
Die ganzen, keine Ahnung, Supermarkt, die ganzen Scheiben und
genau, so haben Masken wir auch angefangen.
Und allem drum und dran.
So
und genau, was war das? Wer hat das noch erzählt? Weiß ich gar nicht mehr, aber das im Club konntest du nur sitzen mit den Tischen.
Genau, richtig.
Ja, ja.
So haben wir angefangen. Auch, ja.
Also wir haben angefangen mit ganze Tanzfläche voll bombardiert mit Tischen und Stühlen und zwischendrin jeweils diese Plastikdinger zum Hochziehen.
Ja.
waren zwischen jedem, jeder Tischgruppe waren zwei so Plastikdinger, ja. die hochgezogen. Das ist ja Sisyphus gewesen. Also wenn man ehrlich ist, wen soll das vor irgendeiner Krankheit schützen?
Ja, und vor allem, das macht ja auch keinen Bock. Also,
das hat schon Bock gemacht. Also,
ich kann es mir nicht, also ja, aber ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass, ich meine, konnten die da tanzen? Also für sich am Tisch? Oder?
Ich glaube, man durfte gar nicht tanzen. Du durftest, am Tisch durftest du aufstehen, aber das war jetzt nicht, also sorry, wir waren einmal, ich war insgesamt zweimal in der Pikdame.
Ja.
Und vor kurzem waren wir einmal da, bei dem Videodreh.
Ja, aber da war es jetzt ganz anders, also.
Ja, ja, aber da war es auch schon voll.
Ja,
später
richtig.
Dann. Also als abends wurde es ja dann normal geöffnet. Und da, wenn ich mir dann überlege, so wie es jetzt ist, also wie voll das ist, und wenn man sich das vorstellt mit Tischen und Stühlen auf der Tanzfläche.
Schon relativ schwierig, ja.
Keine Ahnung, da ist ein Viertel von den Leuten drin, noch nicht mal, oder?
Nicht mal, ja.
Viel weniger.
Ja. Viel weniger. Also wir mussten uns anpassen. Du musstest jetzt die Gänge frei halten, also du musstest kennzeichnen, wo gelaufen werden muss.
Mhm.
Du musstest dann so Sachen aufstellen und zwischendrin musste immer ein Meter Platz sein. Und das hat halt voll abgefuckt, aber. Irgendwie musste man anfangen zu arbeiten, man musste wieder Geld reinholen, der ganze Umbau hat gekostet.
Ja.
Man muss ja auch leben irgendwie.
Ja.
Und dann haben wir es einfach gemacht. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, was letztendlich der große Katalysator war für alles. Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Schritte gegangen und dann haben wir es einfach gemacht.
Und da hast du auch schon die Geschäftsführung gemacht. Wann hast du angefangen, Daniel?
Ich bin nicht zu Anfang reingekommen. Also zum Anfang war es nur Max, noch mit der alten Generation, also Onkel und Papa, die so ein bisschen das Zepter übergeben haben und noch so ein bisschen da waren, dabei waren. Ich bin so zum Eröffnungswochenende war ich da und hab mitgeholfen und
okay.
wir haben alle Anzüge getragen, das war so alles ganz lustig und sowas. Und nach so ein, zwei Wochen hat Thorsten damals noch gesagt, zu Max, dass die Energie ganz klar zeigt, das muss sein. Er muss mit dabei sein. Max wollte mich erstmal nicht dabei haben, weil er mich so ein bisschen aus dem Nachtleben raushalten wollte. Aber die Motivation war da und es hat sich einfach so gezeigt, dass das Richtige war. Und dann hat jeder so seine Aufgaben bekommen. Max, Fritz und ich. Fritz ist der beste Freund von meinem Bruder. Seit klein auf. Also sozusagen für mich auch wie ein großer Bruder. Und dann hat jeder seine Aufgaben bekommen und dann hat sich das so über die Zeit einfach aufgebaut. Also wann genau ich Geschäftsführer wurde, rein offiziell vor kurzem stellvertretender Geschäftsführer und bevollmächtigter für alles war ich schon die ganze Zeit sozusagen.
Ja, eher war interessant, wann du da reingerutscht bist, also praktisch
Anfang. Ab der zweiten Woche sozusagen.
ja. Kannst du also mal bitte das machen gehört. Und das ist jetzt so
ja,
fertig.
Ja. Genau. Ja, jetzt geht's los.
Kommst hier nicht mehr raus.
Nee, ich habe ja vorher im Nachtclub von meiner Mutter gearbeitet. Also ich habe Nachtleben mache ich jetzt seit fast 10 Jahren durchgehend. Okay. Und da war es ein bisschen anders, weil es ein Stripclub war. Aber so das Nachtsarbeiten, die Routinen sozusagen, die man macht und Abrechnungswege und Kassensystem und sowas, das ist halt alles so voll mein Ding gewesen. Weswegen es super easy war.
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. So, dein Bruder wollte dich aus dem Nachtleben rauslassen.
Genau.
Eigentlich, deshalb wollte er nicht, dass du die Pik Dame mitmachst. Hast aber schon 10 Jahre im Stripclub gearbeitet.
Nee, bis jetzt sind es 10 Jahre.
Also bis jetzt.
Okay. Nachtleben. Davor waren es so.
Achso, stimmt ja.
Ich wollte gerade genau das gleiche fragen.
Nee, ich meine, weil das ist so.
Ich fand es auch interessant, warum Max dich raushalten wollte, obwohl du es davor ja schon gemacht hast. Irgendwie.
weil Stripclub nochmal eine ganz andere Nummer ist. Hm. Also das war so, es war sehr schwer von, also es geht sehr auf die Psyche. Hm. Du siehst tagtäglich Männer, die ihre Frauen betrügen und im Umkehrschluss auch Frauen, die ihre Männer betrügen. Auch die Stripperinnen sind meistens vergeben. In verschiedensten Dingen. Also gar nicht, dass sie miteinander schlafen, aber das macht irgendwie das Bild von einer Frau für einen kaputt. Und gleichzeitig vergisst man, was ein Mann für Werte haben sollte. Mhm. Und damit sind wir halt groß geworden. Deswegen war das für einen nie so klar, dass es so schwerwiegend sein kann. Aber nach einer gewissen Zeit, besonders während Corona, also als Corona kam, war dann klar, ey, ich will gar nicht mehr im Stripclub sein. Und alles, was ich dadurch hatte, so, ich hatte eine Eigentumswohnung und sowas, habe ich dann alles so verflüssigt während Corona, verkauft und habe dann von dem Geld gelebt und habe mir gedacht, ey, irgendwie muss ich was Neues finden. Und dann hat Max die Peak übernommen, das war schon abzusehen, also Jahre vorher, war ja klar, dass es an die nächste Generation weitergegeben wird. Die Frage war nur, wann? Ja, und ich weiß nicht, es hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Mhm. Also ich war da, es hat Spaß gemacht. Es war ein No-Brainer, absolut. Deswegen, Max wollte mich raushalten im Sinne von, es hat mach irgendwie was einen mitgenommen. Genau, auch mal machen was Anständiges, machen was Richtiges.
Komplett auch da raus und was ganz anderes machen und nicht von da aus den nächste jetzt.
Genau, richtig. So. Aber
okay, nur, dass ich das verstehe. Weil ich
aber es hat sich so halt eigentlich ganz gut gestaltet.
Ja, okay. Und ich meine, vom Club her ist es ja doch, also ich meine, sagt okay, Bahnhofsviertel und so weiter und so fort, aber es ist ja...
Ich bin ja da aufgewachsen, also Bahnhofsviertel ist jetzt nochmal so eine ganz andere Story.
Ja, kommen wir auch nochmal gleich drauf, aber es ist, im Moment bist du ja Geschäftsführer von einem Club und das ist ja schon was anderes, egal wo der jetzt ist.
Genau.
Ne? Also dementsprechend dann doch nochmal einen Schritt daraus, aber...
Ja, ja, 100%. Weil es ganz anders geworden ist, wie wir erstmal dachten. Also durch Corona weißt du ja nicht, wie können wir aufmachen und machen wir die alte Peak so, wie sie war oder wird es doch eine Tagesbar? Also wir haben ursprünglich Tagesbar gedacht, weil während Corona waren sie ja diese Ausgangssperren nachts. Dann haben wir halt alles so runter geplant und gedacht und gemacht und getan. Und am Ende ist es doch so geworden, wie wir uns das gedacht haben.
Aber das Konzept, also wir können ja mal ganz kurz aufs Konzept eingehen. Ich finde, es kostet keinen Eintritt, ne?
Nein.
Weil ich finde, das geht auch ganz, ganz lustig aus der Reportage hervor, dass man, die haben es jetzt ein bisschen sehr extrem dargestellt, dass man immer irgendwas vor der Tür vorführen muss oder irgendwas.
Ach ja, nein, absolut nicht.
Aber weißt du, den Eindruck hat, wenn man das nicht weiß oder wenn man noch nie da war.
Ja, ich werde bis heute auch darauf angesprochen. Ja, also, muss ich jetzt ein Salto machen?
Ja, genau. Das ist halt, aber so, das ist typisch, wenn du halt so eine Reportage dir anschaust und selber noch nie da warst, das denkst halt so, okay, jeder muss da irgendwas vorführen. Aber das Konzept ist tatsächlich, keinen Eintritt zu nehmen, ne?
Das ist nicht das Grundkonzept. Also, keinen Eintritt zu nehmen hatte so zwei Gründe. Also, zum ersten, wir wollten während Corona nicht alle Leute ausbrennen, wo wir eh schon dachten, so, ey, das ist eine harte Phase, ich glaube, man muss so ein bisschen zusammenhalten und es wäre, glaube ich, cool, wenn wir einfach keinen Eintritt nehmen. Mhm. Und der zweite Grund war so, der Laden ist klein, es muss ein Ausschlusskriterium geben, nicht jeder kann sich einfach einkaufen. Mhm. Das heißt, wir können streng genommen eigentlich auswählen, wer reinkommt und wann die Person reinkommt. Das heißt, die Wartezeiten sind so ein bisschen bei uns gelassen, als bei der Person selbst. Weil wenn du ein Ticket kaufst oder Eintritt bezahlst, dann hast du immer so eine Grunderwartung. Mhm. Und die kann dir einfach weggenommen werden, indem du keinen Eintritt nimmst.
Mhm. Ja, okay, krass. Ja.
Und so ein Bonuspunkt ist noch so, ich habe im Stripclub immer Eintritt genommen. Mhm. Und ich habe die Probleme gesehen, die damit einhergehen. Deswegen war das einfach so... Wie wäre es eigentlich, wenn wir keinen Eintritt nehmen? Finde ich super. Dann okay, ja gut, machen wir so.
Ja, voll. Ich finde auch, es hat... gab es in unserer Zeit einen Laden, der keinen Eintritt genommen hat? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube, das gab es gar nicht.
Nee, ne? Also keinen Eintritt.
Jeder Club nimmt Eintritt. Sogar kleine Bars nehmen Eintritt. Also ich glaube...
Ich glaube, wenn, dann waren es eher Bars, wo vielleicht mal eine Party war. Ja, oder so das weiter. Aber okay, die normalen Clubs, wo wir hin sind, waren überall Eintritt. Ich glaube, das Odeon war noch mit... kamst du noch am günstigsten weg, wenn du sonst zu dieser Studentennacht ausgegangen bist oder sowas, genau. Aber ansonsten...
Ja, ich habe mich beim ersten Besuch auch komplett gewundert. Ich habe erstmal die Kasse gesucht. Weißt du, so dieses, man kommt
gab's halt rein. Auch, also gab es ja auch früher, ja?
Ganz früher schon, ja, genau.
Hast du nicht den Rücken verknackst beim Salto-Versuch, oder? Nein,
das hätte ich gar nicht
versucht. Das hätte ich gar nicht gesehen.
Das hätte ich gar nicht erst versucht. Ich hätte das Wort sagen, ach, sorry, dann schließe ich mich freiwillig aus hier heute Abend. Aber ihr habt wirklich, das hat man ja auch an dem einen Abend gesehen, das ist schon, Freitag, Samstag ist immer offen, ne?
Donnerstag, Freitag,
Donnerstag auch?
Ja.
Okay.
Gibt es da Unterschiede? Also gibt es da so Mottos oder?
Genau, sich, ja, also es ist schon unterschiedlich. Donnerstags war immer mehr so ein Barabend als Party, eher gesagt. Aber es hat sich jetzt über die Zeit so aufgebaut, dass es genauso voll ist wie ein Freitag zum Beispiel. Wir machen aber donnerstags ab 3 Uhr Karaoke. Einfach so, um die Leute rauszuschmeißen.
Nee, 3 Uhr nachts.
Nee, 3 Uhr nachts. Um die Leute so ein bisschen rauszuschmeißen auch. Also die sollen sich dann ausgrillen, auspowern und Co., damit die fit fürs Wochenende sind. Also wir haben wirklich tatsächlich auch Clubgänger, die Donnerstag, Freitag, Samstag kommen. Und für die so ein bisschen aufgebaut haben wir das auch so, dass es einfach verschiedene Tage sind. Freitags haben wir den Freitagszirkus, der wird geleitet vom Dompteur. Da ist von ABBA bis Haftbefehl, sagen wir immer gerne, die Musikrichtung, weil wir keine klare Musikrichtung haben. Sehr poppig, Hip-Hop, alles so, die Oldies, die Klassiker, 80er, 90er, 2000er, ist alles drin. Aber eine klare Musikrichtung geben wir nie vor. Der Dompteur tobt sich da aus. Also er spielt auch manchmal Pokémon-Theme-Song und
das war, wo wir da waren, am Freitag.
Ich glaube, das ist aber auch das, was es dann letztendlich ausmacht. Ne?
Ich war stark überrascht, weil ich halt dachte so, wenn du normal weggehst und gehst jetzt in den Laden, wo halt Hip-Hop läuft, dann hast du ja auch, die DJs machen Übergänge, haben ihr Set, was sie spielen und so. Und da war halt wirklich...
Der macht freie Schnauze.
Genau, da kam einfach plötzlich, ich kann es nur nicht mehr, lief erst Madonna und danach läuft, wie du schon gesagt hast, läuft meinetwegen Haftbefehl und dann denkst du mal kurz so was, aber denkst du auch, okay, trotzdem geil, hast du, also die Auswahl war
es geht nur um die Stimmung, bei ihm geht es nur um die Stimmung. Es geht nie um, ob der Übergang jetzt perfekt ist oder nicht, das ist ihm scheißegal.
Ja.
Der macht einfach was seine
Stimmung. Aber das Krasse war halt auch diese, ich finde, man hat es gespürt, diese, ja, sagt man ja immer, die Energie bei den Leuten, so, die haben das, die singen das auch alles mit.
Genau, richtig.
Und das ist krass, denen ist wirklich völlig Wurst, was, also was in welcher Reihenfolge läuft, weißt du,
was ich meine? Also an dem Abend, aber was ich krass fand, war, weil es war ein sehr junges Publikum auch gefühlt, also wenn man sich selber so anguckt.
Ja, für uns war es jung,
Aber die waren textisch ja auch bei den alten Dingen.
Ja,
das fand ich cool.
Aber das ist Erziehungssache, Das ist die Aufgabe vom Dompteur, der erzieht die jungen Leute auch mal alte Songs zu hören und diese auch populär zu machen. Ist ja, aber seine geil. Aufgabe, ja.
Finde ich sehr, sehr cool.
Samstags haben wir halt Hip-Hop bei DJ Splash. Wobei ich auch sagen muss, kein klassischer Hip-Hop, das ist so ein bisschen von uns vorgegeben, weil Hip-Hop immer so aggressiv macht irgendwie. Wenn man so auf reine Hip-Hop-Partys geht, ist schon so, dass die Stimmung immer runtergezogen wird. Und wir haben halt gesagt, ey, es muss alles so ein bisschen happy laufen. Mhm. Du kannst Hip-Hop-Banger nehmen und Klassiker und sowas, alles cool. Aber versucht die Stimmung hochzutreiben. Und dafür ist er halt auch wie gemacht. Also wie der mixt und wie der macht und seine Motivation ist schon echt fett. Deswegen haben wir so ein ganz geiles Allrounder-Team. Zusätzlich haben wir Freitag und Samstag unten im Hermanns, das ist unser Techno-Club, so elektronische Musik. Samstags ist Butchie unser Resident. Das ist ja unser hauseigener DJ, der auch für uns produziert. Und freitags nehmen wir immer so Spielektro, also Spielektro ist die Veranstaltung, nehmen wir immer so andere DJs aus Frankfurt und manchmal auch größere Leute mit rein. Wir haben aber schon größere Namen gehabt tatsächlich, die unten gespielt haben.
Und das ist praktisch so ein Keller im
genau, das ist so ein Techno-Keller sozusagen.
Da habe ich mich verlaufen. Kein Spaß, ich habe die Toilette gesucht, aber es
ist... Aber ist geil.
Ja, yeah, super.
Also der Sound unten ist...
Ich war froh, dass es noch nicht offen war. Weil wenn das war.
Bei dann hast du was verpasst.
Aber ich glaube, dann wäre ich nicht mehr rausgekommen. Weil es war ja so schon schwer, den Rückweg zu finden, um erst wieder nach oben zu kommen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wären noch Leute gewesen. Ich habe wirklich, irgendwann kam ein Mädel, glaube ich, die auch gearbeitet hat, und die meinte nur so, kann ich dir helfen? Ich so, ey, ich will einfach nur noch raus. Ich war auf Toilette. Das sind schon harte.
Aber das ist doch cool.
Aber war da nicht früher mal auch mal eine Dings drin? Eine
Kegelbahn.
Kegelbahn, gell? Ja,
genau. Die Kegelbahn war früher der Technoraum sozusagen. Es war ja eine so uralte Kegelbahn, die wurde dann irgendwann nicht mehr genutzt und dann wurden da auch Partys gefeiert.
Und das war ja echt nur eigentlich ein sehr langer.
Sehr langer, schmaler
aber
Gang.
Schmal, boah, genau.
Kegelbahn ist schon. Oder?
Lang,
lang. Ja, ja. Und dann wurde die Kegelbahn halt so weggeplant ursprünglich. Weil du fürs große Haus ja auch Keller brauchst. Also du brauchst Technikraum, Müllraum und so ein Kram. Und dann wurde beim Abriss ein geschlossener Raum entdeckt, der einfach mit zu unserem Grundstück gehört sozusagen. Und der war einfach geschlossen, der war da, keiner wusste von dem Raum, der stand auch nicht in den Plänen drin. Ah ja, geil, okay, dann haben wir doch noch einen zweiten Raum. Und dann...
Ja, okay.
Der muss ja schon sehr lange...
Versteckt.
Das über Generationen weitergegeben, keiner wusste davon.
Das ist krass, ja.
Stark.
Das ist
ja hier, wie heißen
und das ist dann das Hermanns geworden. Das, ja. Also ursprünglich die alte Kegelbahn, weil sie dem Opa gehört hat, Hermann, heißt es jetzt Hermanns. Und das ist unser Techno-Club. Der Raum ist komplett akustisch perfekt eingemessen. Ja. Wir haben eine Anlage von Void, also Soundkenner wissen, ist somit die beste Anlage, die es gibt. Und da haben wir aus allen Richtungen wirst du mit Sound beschossen und auch nicht zu laut, sondern immer perfekte Lautstärke. Und der Raum unten ist schon sehr geil. Der Raum unten ist so ein bisschen Qualität und oben ist so Quantität. Du hast die Masse oben, unten hast du die Quali. Unten bieten wir auch Cocktails an, oben nicht. Also es ist schon nochmal so ein anderes Programm. Ein bisschen älter ist unten.
Aber unten ist eher Elektromusik, hast du gesagt, ne?
Ja, elektronische Musik, ja.
Okay, ja. Ich muss ganz kurz eine Mini-Geschichtsfrage machen.
Ja.
Die Pik-Dame war ja früher mal ein, war das ein Stripclub oder war das...
So Table Dance an der Bar.
Genau.
Genau.
Und da war eine Kegelbahn drin.
Da war eine Kegelbahn drin.
Das heißt, man konnte sagen, ich gehe jetzt zwar auch jetzt in die Animierbar, aber ich habe auch Bock, ein bisschen Kegeln zu gehen.
Das war seine private Kegelbahn.
Ah, okay, also war nicht öffentlich.
Okay, verstehe. Aber weil irgendwann keiner mehr gekegelt hat und das Ding auch nicht mehr funktioniert hat, war dann so, naja gut, ist halt jetzt...
Okay. Ich habe mir nur gerade versucht, so
ein Partykeller
vorzustellen, wie das
Bahnhof. Ich weiß nicht, ob das damals aussah, ne? Auch rechtlich okay war, was da lief, aber.
Nee, ich fand es nur so geil, dass da einfach. Weil ich war da wirklich mal drin. Ne? Da war das noch quasi die. Also da konnte man noch sehen, dass es eine Kegelbahn mal war.
Ja, genau.
Und ich fand es so interessant, in diesem Gebäude zu sein. Also eigentlich auf einer Party zu sein, aber in diesem Gebäude zu sein, da ist einfach eine Kegelbahn und drin. Wenn man dann so ein bisschen zurück überlegt, wie war das früher? Ne, was für ein Laden war es davor?
Das wäre ein schöner Gedanke, ja, aber nee, leider nicht.
Okay.
Private Kegelbahn
ist auch. Ist okay.
Das ist, glaube ich, mehr Flex.
Hat auch nicht jeder, ja. Sehr geil.
Stark. Nee, das ist, also. Aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz, weil wir jetzt haben wir auch über den Domteur gesprochen, dass du nochmal kurz abreißt, was so seine Rolle ist und wer das ist, weil wir kennen ihn, seine Rolle, aber vielleicht kannst du nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer nur seine. Also, ein bisschen hast du ja schon erzählt, aber. Wo kommt der her und was macht er?
Der Domteur kommt aus der Domteurschule. Der Domteur ist ein ganz eigener Typ. Der ist sehr geil. Also wenn man, manche sind erstmal so ein bisschen abgeschreckt von dem und denken sich so, ah ja, was ist das für ein Typ? Warum ist der verkleidet in einem Kostüm und macht so seine Sachen? Aber wenn man sich ein bisschen auf den einlässt, ist das, glaube ich, schon ganz geil. Weil der bringt einfach nur Spaß. Der will einfach nur, dass Leute Spaß haben, sich loslassen und seine Aufgabe ist es, Leute wieder zum Kind zu machen. Also lass dich fallen, erwecke das Kind in dir. Das sind immer so seine Slogans. Und der gibt viel darauf, dass die Leute einfach wirklich Spaß haben. Und das macht er musikalisch, das macht er in seiner Freizeit, das macht er, auch wenn er nicht auflegt, ist er in der Peak und läuft rum und macht Seifenblasen und verteilt Süßigkeiten. Und der ist einfach...
Das ist seine Berufung.
Es ist seine Berufung, ja. Das ist, glaube ich, die richtige Wortwahl.
Aber kam der quasi von alleine zu euch oder war das so eine...
Max hat ihn entdeckt.
Ja?
Also okay. Ich war tatsächlich mal im Urlaub. Ja. Das ist auch eine Legende. Ja. Da hat er Probe aufgelegt sozusagen. Und dann hat Max gesagt, ey, ich habe einen richtig brutalen DJ. Da war ich schon so, okay. Also mein Standard ist immer so DJ Splash gewesen, weil keiner technisch besser ist als er. Gesagt, will ich sehen. Und dann kam der und hat aufgelegt und war so, das ist aber nicht das Einzige, was ich kann. Und dann hat er so darauf aufgebaut und es war schon crazy. Erstmal das denkst du so, hä, voll straight. Hast du noch nie gesehen, einen DJ, der dann auch Entertainer ist gleichzeitig und
ja, absolut.
In der Rolle ist, das ist schon...
Der nicht nur ins Mikro pullt. Sondern
oder weniger
einmalig
ist. Nee, der macht ja auch vor der Tür auch immer Action.
Ja, 100%.
Das halt auch.
Das sage ich ja, wenn er nicht auflegt, ist er dann in der Peak auch am Rumlaufen, vor der Tür, macht mit Einlass, lässt die Leute die Kunststücke machen und so. Das ist schon... Also er fragt immer, hat jemand irgendwas zu präsentieren und malt dann auch mit Kreide seine Bühne auf.
Geil.
Der schreibt dann auch so Peak-Dame-Bühne und so. Und alle müssen runter von der Bühne. Du darfst nur auf die Bühne raufkommen, wenn du was zeigen willst, was du drauf hast. Wenn
okay,
du
und das passiert aber, da habt ihr ja schon offen quasi.
Genau.
Und ich sage es mal kurz vor Einlass dann.
das heißt,
malt, das ist der Einlass, übermalt. Oder?
Nein, nein, das, ja, oder, also ich sag mal so, wann passiert es? Ich stelle mich da, wann macht ihr auf?
Wir öffnen die Tür.
Wann könnte man
23
rein?
Uhr, ab 23.30 Uhr machen wir Einlass.
Okay, also
das heißt, wir sammeln erstmal die Leute, wir teilen erstmal ein, so, ey, guck mal, hier ist die Gästelistenschlange, da ist die normale Schlange, ja, okay. Reine Mädels stellen wir auch in die Gästelistenschlange, damit es schneller geht und sowas.
Das heißt aber, so, die stellen sich schon im Schnitt so ab 21.20 Uhr an, wahrscheinlich da vor der Tür, so grob.
Nee, ab 22.30 alle frühestens, denke ich mal.
Achso, okay.
Bisschen. Weil dann wir so ein Auge darauf haben.
Ja.
Also es ist schon so, dass die Leute nicht einfach so ins Bahnhofsviertel sich dahinstellen in Massen.
Okay.
Also es ist schon, wir sorgen schon dafür, dass gute Leute kommen und wir sorgen halt auch für die Sicherheit für diese Leute.
Aber auch wenn sie vor der Tür stehen.
Genau, auch wenn sie vor der Tür stehen.
Aber in dem Moment, wo die sich, sag ich jetzt mal, anstellen,
ja,
oder verteilt werden so ein bisschen, ob jetzt Gästeliste oder normale Schlange, dann geht auch quasi die Show vom Dompteur los. Das heißt, genau. Das gehört schon zum, also es wird auch nicht langweilig, während man in der Schlange theoretisch wartet und rein möchte, reinkommt.
Nee, absolut nicht. Das ist auch irgendwie so das Ding.
Ja.
So, auch wenn es manchmal lange dauert und ich weiß, es kann manchmal lange dauern.
Mhm.
Und es tut mir auch leid für alle, die zuhören. Manchmal habe ich es nicht selber, ist es nicht in meiner Macht. Aber wenn es lange dauert, wird halt auch dafür gesorgt, dass du irgendwie unterhalten wirst.
Ja.
Ob es jetzt vom Dompteur eine kleine Show ist oder eine Vorführung oder jemand anderes was vorzeigen möchte oder manchmal verteilen wir auch einfach nur Shots in der Schlange und so, ey, danke, dass ihr wartet. Ist schon alles möglich dabei gewesen, aber unser Ziel ist natürlich, die Leute komplett abzuholen. Mhm. Also von Anfang bis Ende, dass keiner sich so benachteiligt fühlt. Manchmal ist es einfach nicht drin. Wenn man ultra viel zu tun hat, ist es schwer, dann übersieht man hier und da jemanden, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Leute sind relativ zufrieden, auch wenn man lange warten muss. Und da ist, glaube ich, auch der Dompteur mit dran beteiligt.
Aber das wäre auch eine Frage gewesen, oder wie ist so die Resonanz, sag ich jetzt mal, klar, nicht jetzt nicht für einen Partyabend oder so, sondern einfach, wie ist so die Resonanz, dass da Leute sind, ich meine, man sieht ja auch vor der Tür, wie viele Menschen da rein wollen. Es ist irgendwie auch klar, dass wenn man, ich sage jetzt einfach mal, relativ spät kommt, ist natürlich die Chance auch sehr gering oder geringer noch reinzukommen, weil es vielleicht schon voll ist und so Geschichten. Wie ist denn da so was kriegst du da so für Feedback, wenn die Leute, ich sag jetzt mal, vielleicht mal nicht reinkommen oder sehr lange gewartet haben und dann auch vielleicht nicht reinkommen? Weißt du, man hat ja schon immer so ein bisschen damit zu kämpfen, dass du, wie du sagst, auf der einen Seite will man den Leuten schon irgendwie einen coolen Abend bescheren irgendwie, aber ey, du kannst halt nicht jeden glücklich machen, weil wenn da 500 Leute vor der Tür stehen, wie viel passen rein? Grob?
Unterschiedlich. Zwischen 350 und 500, je nachdem, wie wir umbauen und machen und tun.
Okay, so, aber dann sagen
wir
mal,
wie groß die sind.
Ja, genau. Ja, das gehört auch noch dazu. Wie viele Winterjacken abgeben wollen oder nicht?
Genau.
Ich habe eine Garderobe.
Aber sagen wir mal, ja, aber dann hast du halt schon öfters mal Abende wahrscheinlich, wo du auch ein bisschen mehr vor der Tür stehen hast, als die du noch reinlassen kannst. Und sind die Leute dann krass abgefuckt? Sagen die einfach, ey, cool, ich komme nächste Woche wieder? Oder?
Grundsätzlich würde ich sagen, ich persönlich bin auch eine Person, ich stehe ja 90% der Zeit selber an der Tür. Einfach, weil ich gewährleisten will, dass es für die Leute auch fair abläuft und dass ich auch weiß, ey, ich kenne meine Gäste, ich weiß genau, wer Stammgast ist und wer nicht. Demnach ist auch ein bisschen priorisiert, muss man sagen.
Mhm.
Zum anderen nehme ich Gästelisten an, also ich kriege die ganze Woche Nachrichten, kannst du bitte meine Schwester auf die Gästeliste schreiben, den und den, bla bla bla, hier und da. Das heißt, wir haben riesige Gästelisten-Slots auch, also wir haben von 23.30 Uhr bis 0 Uhr, 0 Uhr, 30 bis, 0 Uhr bis 0 Uhr 30, 0 Uhr 30 bis 0 Uhr 45, 0 Uhr 45 bis 1 Uhr. Wir haben unsere verschiedene Gästelisten-Slots, wo wir wissen, ey, zu der Zeit kommen 20, 30 Leute, die rein müssen. Das heißt, wir lassen dann dementsprechend auch Platz.
Mhm.
Also wir füllen immer zu einem gewissen Punkt und dann sagen wir, okay, es darf nicht zu voll werden, wir haben noch die und die, die noch nachkommen.
Mhm.
Ich erkläre das den meisten Leuten auch. Also manchmal bin ich auch so, dass ich sage, ey, guck mal, geht einfach eine halbe Stunde was trinken. Dann habe ich euch für den nächsten Slot in meinem Hinterkopf und wenn ihr wiederkommt, baller ich euch rein.
Mhm.
Man kann es aber nicht jedem gerecht machen und manchmal schlüpft auch einer rein oder Max sagt, ey, ich habe jetzt wichtige Leute, die kommen, die musst du reinlassen. Dann rutschen die, die eigentlich 0.30 Uhr waren, auf 0.45 Uhr und dann verspätet sich alles um 15 Minuten. Ich schicke grundsätzlich eigentlich niemanden weg, außer sie passen halt nicht. Mhm. Also klar, wenn Leute einfach nicht passen, kann ich nichts machen. Aber wenn es Leute sind, die passen oder die ich kenne oder von die Stammgäste sind, ich schicke niemanden weg. Die können alle warten, sofern sie Geduld haben. Ich werde sie auf jeden Fall reinbekommen. Wann es ist, kann ich nicht sagen. Aber ich bin auch willig, Open End zu machen, dafür, dass alle reinkommen. Also von mir aus kann der Abend bis 10 Uhr nach 10 Uhr morgens gehen. Das ist mir relativ wurscht. Also ich kann, wenn 5000 Leute kommen und die wollen nach und nach rein, kein Problem. Ich bin die ganze Nacht da.
Das heißt, ihr habt wirklich auch keine, ich sag's einfach mal, was ist, die Schließzeit ist ja
falsch. Polizeistunde.
Nein, es gibt keine Öffnungszeit in dem Sinne, zum Ende hin.
Offiziell ist es bis 5 Uhr. Okay. Wir schließen zwischen 5 und 7. Mhm. Wir haben aber auch schon Abende gehabt wie Halloween, wo wir bis 10 Uhr morgens gemacht haben tatsächlich. Und ich habe auch manchmal Special Guests da, die einfach nur Champagner saufen wollen bis mittags. Dann bin ich auch schon bis mittags da.
Warum nicht?
Ah ja, existiert, gibt's.
Aber das finde ich interessant mit diesem Zeitslot. Das heißt als Beispiel, wenn wir jetzt dir schreiben mit Micky, wir wollen jetzt mal
ausnahmsweise... Also grundsätzlich, ich nehme nur Frauen auf die Gästeliste, Frauengruppen, okay, überwiegend Frauen. Das heißt, fünf Mädels, vier Jungs ist okay.
Ja.
Sobald es gleich
auf ist, schon um 9 schon kommen, weil sonst wird es zu spät.
Aber der Punkt ist der, genau. Wenn man sich kennt, kann man da was machen, das ist kein Problem. Ja. Aber wenn du mir schreiben würdest, ey, guck mal, ich will meinen Geburtstag feiern, aber wir sind vorher was essen und sind bis 1 Uhr im Restaurant voraussichtlich. Mhm. Ich komme um 1.30 Uhr, wir sind eine Gruppe von 14 Leuten, davon sind 8 Mädels und 6 Jungs. Perfekt, perfekte Info. Schicke ich einfach einen Daumen hoch, ist eingetragen, fertig.
Und dann ist die Zeit auch, also es sei denn, wie du gesagt hast, es kann sich aber mal was
kann verschieben. Kann sich verschieben, aber die Leute haben...
Okay, aber das finde ich krass, dieses Zeitding auch
ja, 100%.
Zu haben, weil...
Das ist schon auch, also... Organisationstalent.
100%, weil ich kenne es ja auch ein bisschen so von irgendwie anderen Läden, wo man irgendwie durch den DJ dann auf der Gästeliste steht oder stand, ne? Und dann, du hast ja keine
Einlassgarantie.
Ja, das hatten wir zum Glück meistens schon, wenn wir irgendwie auf einer Gästeliste standen.
Bis auf das
hast du bei mir nicht. Also auch mit Gästeliste, wenn es nicht passt, passt das nicht. Punkt aus Ende. Also
ja, absolut. Ja, das schon. Nee, ich meine, dass wir das meistens dann ja, reingeschafft haben, sage ich mal.
Ja, das schon. Nee, ich meine auch dieses Zeitding, ne? Weil das war dann so, ey, wir stehen heute Abend auf der Gästeliste. Cool. Ja, und dann, aber dann, wenn's schlecht gut läuft, dann chillst du halt noch und trinkst zu Hause mit ein paar Freunden noch was und dann ist es halb drei. Aber hey, du bist ja auf der Gästeliste, dann gehen wir halt jetzt erst los. So, weißt du, so, das hat schon hier und da auch funktioniert.
Aber andere Clubs machen ja Einlassstopp ab. Keine Ahnung. Ab 4 Uhr lassen sie niemanden mehr rein. Ja. Wollen dann auch Feierabend machen. Das habe ich zum Beispiel nicht. Okay. Ich mache das auch wirklich nur, wenn das Ende voraussehbar ist. Also wenn ich sage, ey, es ist 4.30 Uhr, es sind jetzt nur noch die letzten 40 Leute drin und es lohnt sich gar nicht mehr, jemanden reinzulassen. Mhm. Einfach auch für die nicht, weil die keinen guten Abend haben werden. Dann sage ich ab jetzt keinen Einlass mehr. Und dann stelle ich mich aber auch selber nicht mehr an die Tür. Dann bin ich halt auch zurückgezogen und sorge dafür, dass drinnen alles langsam fertig wird. Signalisiere den DJ, ey, ein bisschen lockere Musik und mehr Love. So, dass die,
Feierabend einladen,
ja. Genau, dass die Letzten sich auch noch schön begegnen und sowas, die auch Bock drauf haben.
Sehr gut beschrieben.
Ihr wisst ja,
wie das ist. Durchdacht. Ja.
Ja. Nee, schon. Das aber ich sag wirklich, wir wollen jeden abholen und das ist wirklich durchdacht. Also es ist schon, das schon so ein Ding.
Das war auch gar nicht negativ gemeint. Nee, im Gegenteil, weil das läuft ja darauf hinaus, ich meine, ihr seid ja nicht umsonst mit der, wenn nicht der beliebteste, angesagteste Club gerade, auch in Frankfurt, aber wenn ich jetzt höre, wie du es erzählst und was ihr euch dabei denkt, und ich meine, das ist ja auch eher noch ungewöhnlicher, weil es ja doch auch in die Richtung der Leute geht. Ja, dass es nämlich nicht sage, wir machen das Konzept so und dann kommen die Leute hierher und wir machen eine Großraumdisco. Weißt du, was ich meine? Sondern dass es schon eher wirklich darum geht, einen geilen Abend zu haben und diesen Rahmen auch zu schaffen, was man sich vielleicht als Gast gar nicht so die Gedanken drüber macht. Aber du oder ihr macht euch die Gedanken drum zu sagen, okay, pass auf, wenn wir das so machen, dann wird es für die auch cool.
Ja, 100%.
Weißt du, das meine ich. Und das hört man halt auch raus, aber dieses nicht dann zu sagen, ja, wir machen die Bude so voll, wie es geht und dann oder wie auch immer.
Es ist viele sagen immer so, Geld farmen, ihr wollt nur Geld farmen. Das ist es halt nicht. Also wir sorgen schon dafür, dass jeder auf irgendeine Art und Weise abgeholt wird. Also es ist schon so gedacht, ey, man soll sich wohlfühlen. Zum einen muss es wie ein kleines Wohnzimmer sein, dass alle Leute sich fühlen wie zu Hause. Gleichzeitig muss man loslassen können, als wäre man nicht zu Hause. Also du kannst feiern, dein T-Shirt ausziehen, machen und tun. Also wir haben da echt keine Regeln. Wenn du dich nackt ausziehen willst, von mir aus. Ich bin der Letzte, der dich rausschmeißt, so, wenn du nackt bist. Ich
bin vor der Tür.
Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass man sagt, man hat schon ein Konzept. Es gibt natürlich auch Leute, die wegen dem Konzept kommen, es gibt Leute, die wegen Max kommen, es gibt Leute, die wegen dem und dem kommen und es gibt halt Leute, die verstehen, dass wir ein Garant sind dafür, dass immer was los ist. Also es ist schon so, du kannst darauf bauen, dass Freitag, Samstag bei uns voll ist. Es müsste irgendwas Krasses wie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was krass kann. Rihanna ist in der Stadt und alle Mädels sind auf dem Konzert oder so. Und ja. Dann geht es bei uns erst ab 1 los, so richtig.
Die kommen dann danach, genau.
Die kommen dann danach.
Ja, na klar.
Dann ist es halt bis 1 nicht voll. Cool, okay. Der einzige Tag, der so wischiwaschi ist, ist so der Donnerstag. Weil der Donnerstag, Leute arbeiten freitags. Ja. Ist nicht immer so, dass der wirklich voll ist. Der hat sich mittlerweile so etabliert als ein neuer geheimer Freitag. Aber ist immer so ein Tag, der nochmal ein bisschen lower ist.
Aber war das seit der Wiedereröffnung, hast du es ja genannt, sagen wir mal bis jetzt, ist es gleich so eingeschlagen oder war das schon auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Arbeit nötig, Arbeit ist immer nötig, ne, oder auch diese
Konzepte, wir arbeiten jetzt auch immer noch hart.
Also wollte ich gerade sagen, genau, ihr macht euch ja weiterhin Gedanken, was kann man noch machen,
genau.
Oder wie kann man Dinge optimieren, verbessern,
tagtäglich.
Sonst was, ne? Mhm. Aber genau, das Ding ist nur, aber war das trotzdem gleich so da? Wie es gefühlt jetzt ist? Oder war das schon auch so ein bisschen nochmal...
Jein.
Ja, okay.
Du hattest zum einen die ältere Generation, die Pikanten, und es sind hier und da auch Leute gekommen, die einfach den Laden kannten und deswegen auch wiedergekommen sind. Corona hat es ultra erschwert, weil viele Leute Panik hatten und die wollten nicht raus und wollten nicht in Menschenmengen. Das war so eine Sache. Manche konnten es nachvollziehen, manche nicht. Ich persönlich, mir war Corona egal. So, ich hab's bekommen, ich hab's nochmal bekommen. Ist jetzt nicht so ernst zu nehmen, als wie es dargestellt wurde, meiner Meinung nach. Und ich hatte es auch schon sehr ernst, aber ich meine, du hast eine harte Grippe und dann hast du sie halt nicht mehr. So, du hast halt die ältere Generation gehabt. Und damit hat es so ein bisschen locker angefangen.
Mhm.
Aber es geht ja auch nicht... Ich sag mal, Ü30, Ü40 geht ja auch nicht mehr jeden Tag feiern. Okay, wie füllst du die Lücken? Okay, coole DJs, zieh nochmal ein paar Leute, du sorgst dafür, dass coole Musik läuft und sowas. War dann so das Konzept, was auch lief. Und dann sind wir einfach darauf gestoßen, hey, jeder kennt ja Leute. Lad mal die Leute persönlich ein. Und dann ist es ja dieses persönliche Ding geworden. Ich habe meine Leute eingeladen, Max hat seine Leute eingeladen und dadurch haben wir auch verschiedene Generationen angesprochen.
Mhm.
Dadurch, dass wir die alte Generation hatten, Max seine Generation, Max und ich sind nochmal 8 Jahre auseinander, das bedeutet, da sind nochmal ein paar ältere Leute dabei, seine Friends, deren Friends, Family und Co. Dann Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, etwas jüngere Leute nochmal und so hat sich das Ganze aufgebaut. Lange Rede, gar keinen Sinn. ja, und nein. Also es ist nicht direkt gekommen, wie es jetzt ist, aber es hat sich so aufgebaut und wir haben das von Anfang an so aufbauen lassen.
Mhm.
Also, wie sagt man, natürlich gewachsen. Ne?
Genau, ja. Tatsächlich natürlich gewachsen.
Aber ich, wie gesagt, ich kann, also jetzt wie gesagt von den 2 Besuchen, ich finde aber, das sind schon, man merkt es so ein bisschen auch. Also auch irgendwie, auch dass es was anderes ist. Weißt du, was ich meine? Also so, ich meine, wir haben ja schon ein bisschen älter und wir haben ja theoretisch schon ich sage es mal, so ein paar Vergleichsläden oder Clubs, wo man irgendwie auch mal feiern konnte früher oder die es vielleicht auch schon gar nicht mehr gibt.
Sehr wahrscheinlich.
Viele davon gibt es nicht mehr. Ja. Aber
leider.
Ja, das stimmt auch, ja. Aber ich finde, man merkt es schon. Dass, also auch gerade dieser Samstag, ne, wo du erklärt hast, dass der Dompteur da... freien Lauf hat und
ja, freitags, gell?
Freitags, sorry. und auch die Musikauswahl. Ich finde es halt geil, dass du auch, aber du kannst, wie du schon sagst, du hast Stammgäste, die kommen Donnerstag bis Samstag.
Durchgehend.
Das heißt, die erleben eine absolute Abwechslung.
Ja.
Aber du hast halt auch Leute, die sagen, für mich ist dann der Tag halt der schöne Tag, genau, weil richtig. Ich auf das andere nicht so Bock habe. So, das ist.
Es gibt auch Leute, die den Dompteur hart haten. Die sagen, ich finde es voll scheiße, was der macht. Der macht scheiß Übergänge, seine Musik ist nicht meine Musik. Und gibt's ja auch.
Du musst ja nicht freitags kommen.
Genau, das ist der Punkt. Du musst halt nicht freitags kommen.
Ja.
Kannst du einfach Samstag kommen, dann hast du geile Übergänge und halt andere Musik.
Ja.
Oder du gehst halt einfach unten ins Hermanns und genießt was. Keine Ahnung, es gibt geile Cocktails und coole Mucke.
Ach, das heißt, oben habt ihr wirklich gar keine Cocktails?
Oben haben wir Longdrinks.
Nur also Longdrinks.
Longdrinks, Softdrinks,
ja.
Wein. Ganz simpel. Hinten haben wir die Küche, das ist so der Spezialraum. Kenner wissen. Da kriegt man noch Champagner und sowas.
Wer weiß, vielleicht war ich da auch als ich mich verlaufen habe.
Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich.
Ich war wirklich.
Du hast mit Sicherheit gesehen.
Sagst, wie es ist, du warst länger weg.
Auf jeden Fall. Ja, ich hatte wirklich auch kurz Panik.
Neben der Küche ist auch das alte Separé, das jetzt der Rauchraum geworden ist. Das heißt, die alten Leute, also aus der älteren Generation, landen meistens dort, weil es so ein bisschen wie unser Museum ist, weil da sind die ganzen Bilder aus der alten Pik-Dame.
Ah, geil, okay. Aber ihr habt noch ein paar andere Einrichtungssachen auch gelassen, ne?
Von früher. Ja, ja.
Das ist schon noch ein bisschen was.
Das war richtig wichtig, dass wir die Essenz der alten Pik mit einbauen.
Ja.
Dass die Bar dasteht, wo sie damals stand. Mhm. Dass die alten Pferde, die Schaukelpferde eingebaut werden, neben das DJ-Pult. Die waren ursprünglich an der Bar, aber wir haben sie neben das DJ-Pult gemacht, so als Deko-Elemente. Die Tapete aus der alten Pik-Dame, aus dem Separé, ist im DJ-Pult verbaut, oben. Und unten in der ganzen Holzbar, also in der ganzen Bar. Alle Bilder, die in der Peak hängen, sind aus der alten Peak. Also Fotoaufnahmen aus der alten Peak, sowie auch gemalte Bilder, Porträts und sowas aus der alten Peak. Uns war ganz wichtig, dass wir das so machen und so aufbauen.
Das heißt, ihr musstet ja beim Abriss eigentlich auch voll aufpassen.
Genau, ja.
Und nicht einfach sagen, so, einmal alles raus.
Es wurde alles eingelagert. Und dann mussten wir bei Neueröffnung sozusagen gucken, ey, was verwenden wir?
Ja.
Was hat noch Sinn? Und was ist zeitgemäß? Und was kann man überhaupt noch verwenden? Es gab ja so Sachen, die waren wirklich runtergeranzt. Also da ging halt auch nichts mehr.
Mhm.
So, manche waren so, ja, wo ist denn das und das? Hat's nicht überlebt, sorry.
Ja, aber ich wollte gerade sagen.
Wir haben das, was da war, verwertet. Und ich glaube, das haben wir auch gut gemacht.
Kannst du noch grob sagen, wie lang es, seit wann? Oder wann war der erste Tag? Also nicht jetzt, sondern früher zurück in der Geschichte, ganz weit zurück.
59.
59?
Ja, wann genau, kann ich dir nicht sagen, aber 59.
Das ist krass, okay.
Ja.
Das war quasi
60 Jahre haben wir dieses Jahr gemacht, ja.
66?
Ja.
Krass.
Ja, ich glaube, mit diesem Background ist es auch noch mal was anderes, ne? Wenn man, ich sag mal so, wenn du einen Club aufmachst und so, und du mietest eine Location an und hast ein Konzept und machst irgendwas da rein, aber ich glaube, mit dieser Tradition, die dann dahinter steht,
gehst ist ja auch so ein bisschen Legacy, ne? So ein
Ding. Genau.
Du musst performen. Weil wenn du das jetzt gegen die Wand fährst in irgendeiner Art und Weise.
Also ist auch Druck da.
Auf jeden Fall. Also es ist, wenn du das jetzt an die Wand fährst, hast du 3 Generationen Arbeit kaputt gemacht.
Ja gut, aber
das musst du dir so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen dann. So ein bisschen das Ding.
Ja,
deswegen nimmt man sich das so ernst. Nicht nur, weil es Familienbusiness ist und weil es so eine Herzensangelegenheit ist, sondern auch, weil es steckt so viel mehr dahinter, dass es einfach schade wäre, wenn das jetzt irgendwie kaputt gehen würde. Und dann, weißt du, denkst halt doppelt nach, okay, lass ich die Kohle jetzt da stehen. Nee, ich nehme sie mit. Ich will nicht, dass es verschüttet wird da und da drauf. Mhm. Und dann diese Kleinigkeiten, die man eigentlich sonst, glaube ich, woanders nicht hätte. Als grobes, dummes Beispiel. Mhm. Also es war jetzt so blöd gesagt, aber ist mir einfach schnell eingefallen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre echt nämlich auch eine Frage, aber du hast ja gerade schon gesagt, dass es ja schon dann irgendwie auch wirklich mit ein bisschen Druck zu tun hat, einfach so, man hat es ja oft so dieses Traditionsding, dass du sagst, okay, es gibt halt Leute, die übernehmen dann, also Mädels, Jungs, die übernehmen die Läden von ihren Eltern, egal ob das jetzt, ist ja egal was, ist Friseurladen, sonst was, ne? So,
ja.
Und
wenn dann eine schwere Phase kommt, dann hören sie halt auf. Das habe ich halt irgendwie nicht.
Aber schwere Phase auch noch nicht gehabt, oder so wirklich?
Ja, anfangs also war es schwer.
Klar. Ja,
Corona
okay.
war das, ich glaube,
ja,
das war das Schwerste, was es gibt.
Ja, ja, schwere geht's nicht mehr.
Hast recht.
Ja. Ja, ja.
Für einen Club?
Ja, ja, okay,
ich glaube, schwerer geht's nicht mehr.
Aber ich meine jetzt, du
wir haben alles, wirklich alles gemacht, um drumherum zu arbeiten. Also Behördengänge und bitte kommt zu uns und guckt euch an, ob das alles okay ist.
Ja.
Und Ordnungsamt bitte, hier sind die Plastikwände. Und Fotos gemacht von vor dem Abend, wie es aussieht. Und wenn die Leute drin sind, auch Foto gemacht und dokumentiert und sowas. Dass, wenn es dazu kommt, dass jemand krank wird und die kommen auf den Ort zurück, dass wir sagen können, ey, so sah es hier aus, so sah es hier aus und wir haben uns an alles gehalten. Es kann nicht unsere Schuld sein, dass sie uns nicht den Laden schließen. Und du arbeitest jeden Tag mit so einer gewissen Angst und mit so einem gewissen Risiko auch noch. Dass jetzt kann ein Bußgeld kommen von 50.000 Euro, was die alles in den Raum geworfen hatten. Das erschwert schon sehr.
Ja, yeah, safe. Okay,
andere Clubs haben gar nicht aufgemacht zu der Zeit.
Yeah.
Da haben wir schon, glaube ich, so ein bisschen...
Ich meinte jetzt eher so, was jetzt ist, sagen wir mal so, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber es kann ja auch mal wieder eine, nicht, natürlich nicht, hoffentlich nicht so eine schwere Zeit kommen, aber es kann ja auch mal wieder sein, dass einfach vielleicht mal, keine Ahnung, die Leute haben nicht mehr so Bock zu feiern oder so, oder es wird weniger.
Nee, ich wollte es eher gerade als Frage stellen.
Was?
Nee, weil es ist ja so, dass wir haben ja gerade mal kurz angedeutet, die meisten Clubs, in denen wir früher waren, sind nicht mehr da. Und Das ist ja eh immer so ein Ding.
Man sagt immer 10 Jahre,
ja. Ja, und dann hast du jetzt so einen traditionsreichen Laden. Und da, sage ich mal so, ist vielleicht in der heutigen Zeit, haben wir auch mal in einer anderen Folge besprochen, dass es eher so Richtung dieses Daydrinking-Events geht und mal sowas machst, anstatt in den wirklichen Club zu gehen, dass du dir immer wieder was Neues einfallen lassen musst. Und ich meine, ja, hast ja auch schon erzählt, was ihr alles macht und so, aber ist das jetzt mal einfach an dich mit dem Background, den du hast, wenn du mal zurückblickst und jetzt blickst, wenn du dir die Clubzeiten oder Clubgeher irgendwie vor Augen führst, Unterschiede oder würdest du sagen, heute ist schwerer oder einfach anders oder?
Man muss sagen, wir sind mit der Zeit gegangen. Also hätten wir gesagt, es ist so wie früher, hätten wir halt einfach wieder Stripclub animierbar gemacht und hätten gesagt, okay, ist einfach, machen 7 Tage die Woche auf und gucken, wo wir das Geld machen können und so. Wir haben schon gesehen, dass die Zeiten sich ändern und sind zeitgemäßer geworden. Das war so ein bisschen die Vision auch. Mhm. Also wir wollen nicht mehr so auf die alten Leute gehen und die alten Leute haben das Geld, ist ja immer so das Ding gewesen, sondern wir machen was viele Leute abholt, womit man gute Leute ins Viertel holt, das Viertel auch ein bisschen revived, so wie es früher war, ein bisschen besser macht und dazu gehört halt einfach die Arbeit, die wir reinstecken, aber dazu war auch Umdenken nötig. Also man musste schon sagen, ey, die alte Peak vom Kabarett zum kurzzeitig Comedy-Club zum Teil, dann Stripclub, animierbar und, ist jetzt halt einfach ein Club geworden. Und wenn die Clubzeiten vorbei sind, glaube ich, werden wir das nächste Konzept finden, wenn das sein muss. Also wenn es in unserer Generation noch passiert, weiß man halt auch nicht. Vielleicht ist es die nächste, die es herausfinden muss, wie es geht. Aber
ihr denkt schon immer einen Schritt weiter.
Das ist noch nicht vorbei, aber wir wissen schon, dass irgendwann die Zeit kommt, wo sowas dann halt auch nicht mehr läuft. Siehst du im großen Club sterben. Ne? Ganz Deutschland, die größten Clubs, die besten Clubs, alles, was früher Nonplusultra war oder der Laden, ist halt nicht mehr der Laden. Warum es so ist, hat keiner wirklich herausgefunden, aber man muss halt mit der Zeit gehen und sich dementsprechend verändern.
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen bei Läden, die wir kannten, da war es dann halt irgendwann vorbei, weil nichts passiert. Es gab eine coole Phase, da ist man da hingegangen, Musik war cool, coole Partyabende und dann war so.
Aber könntest du sagen, warum du dann nicht mehr hingegangen bist?
Wir sind irgendwann älter.
Ja, aber
älter auch.
Wir haben aber dann auch so Phasen gehabt, wo wir dann immer verschiedene Clubs dann angesteuert haben. Aber
ich weiß nicht. Wie gesagt, es gibt viele,
die geforscht haben. Ich kann es nicht sagen, weil wir waren eine Zeit lang da, dann sind wir eine Zeit lang da.
Ich kann es genau sagen. Also okay. Ich bin früher sehr gern zum Beispiel ins Gibson gegangen und früher war der Tag Donnerstag. Donnerstag war der Tag.
Ja.
Sogar Schule geschwänzt freitags, um donnerstags ins Gibson zu gehen. Auch mit 16 irgendwie reingeschmuggelt, kein Ding. Auch heimlich.
Alles gut.
Max, du weißt gar nichts. So.
Hört ja niemand zu hier.
Ja, hört niemand zu. Das war so der Tag.
Mhm.
Und dann bist du halt einfach in so eine Phase gekommen, wo jetzt alle deine Freunde studieren gehen. Und manche gehen im Ausland studieren und dann hast du halt auch nicht mehr die Gruppen, mit denen du rausgehst. Also gehst du jetzt nicht mehr in die Großraumdiskothek, sondern, ich gehe mal mit einem Kollegen in die Bar da.
Mhm.
Und dann lernst du Leute kennen und die gehen halt in den Club. Und dann gehst du halt in den Club.
Mhm.
Und dann so, das war's jetzt auch nicht. Und dann hast du jetzt 2-3 Mal was gehabt, was nicht so geil war, wie du es kennst. Und das alte Geile kannst du nicht mehr machen, weil es sich irgendwie nicht ergibt. Und dann lässt du es halt erstmal sein. Und dann geht so die Zeit vorüber, ganz schnell. Andere starten Studium, Job und bla bla. Und es gibt halt so verschiedene Werdegänge, aber ist halt alles immer so dasselbe Ziel. Es kommt irgendwie dann nichts nach. Und das ist halt auch so eine Sache, wo wir die Leute abholen. Wir wollen immer die nächste Generation auch nochmal mit reinholen. Deswegen sagen alle Leute immer so, bei euch ist so jung, wie ist der Durchschnitt bei euch, 18. Wir sorgen halt im Endeffekt dafür, dass es läuft.
Aber ich finde am Ende, also klar, das haben wir ja auch gesehen in dem einen Abend, wo wir da waren, das ist schon junges Publikum gewesen, aber dann ist ja auch so, ganz ehrlich, das sind ja auch die Leute, die feiern gehen.
100%.
So, ne? Wie du schon gesagt hast, so mit, in der Regel ist es schon so, dass man so, keine Ahnung, 30, 40, man geht auch nochmal weg, aber man geht nicht jeden Freitag. Ja, aber wie oft?
Drei, vier Mal im Jahr. So.
Ja, nicht jeden Effektiv, Freitag nicht, ja. Und am besten noch Donnerstag und so. Ne? Das, ich meine, klar, wir hatten ja diese Phasen auch, wo wir gefühlt nicht jeden Tag, aber ja doch, schon hatten wir.
Man konnte auch jeden Tag saufen.
Man konnte jeden Tag
saufen.
Das kann man auch nicht mehr. Das geht immer nicht mehr, genau. Und deswegen finde ich es auch völlig, völlig normaler Schritt zu sagen, du gehst, musst mit dieser Zeit gehen und immer wieder weiter die nächsten Generationen. Deswegen muss ich sagen, passt es auch voll, was du erzählt hast, dass das bei euch quasi in den Generationen weitergegeben wurde.
Ja, 100%.
Weißt du, weil ich sag mal jetzt böse gesagt, ein der Mensch, der das angefangen hat, ist irgendwann ein bisschen raus, weil der vielleicht auch nicht mehr die Musik, also ist ja, sorry, wenn es gibt ja auch, ist ja bei DJs auch so, also ich,
ja, 100%. Ich, ja, weiß genau, was du,
also ein 50-jähriger DJ kann bestimmt
nicht mehr so.
Aber ja, der, ich glaube, der wäre, wobei es gibt bestimmt auch Abende bei euch musikalisch, wo es passen würde, weil der Domtel legt ja auch schöne alte Sachen auf, aber so eine, aber du weißt, was ich meine, so, ne, der wird auf einer Hip-Hop-Party, wo 20-Jährige feiern gehen, wird der 50-Jährige, es sei denn, er hat sich sehr extrem mit der Musik befasst, was gerade aktuell in ist, wird es schwierig für ihn werden.
Ist, ich meine, ja.
Du hast, also es gibt natürlich auch Ausnahmen, die das hinbekommen, Ausnahmen, genau. aber ich glaube...
War noch schon bei uns.
Bitte?
War noch schon bei uns im Podcast.
Ja, ja, natürlich, aber nein, ich meine damit nur, dass du halt irgendwann auch als ich glaube, als Clubbetreiber, entweder du musst wirklich krass am Ball bleiben und immer wieder checken, so was ist am Start, oder du hast halt jüngere Leute um dich rum, die dich inspirieren und sagen, guck mal, probier doch mal so, mach doch mal das. Und ich glaube, das war halt auch, hat sich zumindest so angefühlt, dass es bei euch so ein bisschen dieses Generationsding, dass sich das immer wieder verschoben hat, so. Ne? Und halt frischer Wind reinkommt, sozusagen. Ne?
Max ist ja schon sehr visionär.
Ja.
Also von vielen Dingen, der stellt sich eine Sache vor, manchmal 10 Jahre im Voraus,
ja,
und denkt so, in 10 Jahren wird das so sein.
Ja.
Und dann werden wir das so machen. Und so passiert es meistens auch. Und ich habe immer so das Gefühl, ich bringe manchmal so den Finishing Touch rein, wenn ich sage, wir sollten das vielleicht so machen. Und wir sollten vielleicht den und den mit reinbringen oder das und das ausprobieren. Und in der Vergangenheit hat sich das so bewahrheitet. Das hat immer gut funktioniert, wenn wir zusammenarbeiten.
Ja.
Also ja, es stimmt, was du sagst. Die Generationen sammeln sich so und werfen alle ihre Ideas together. Aber im Großen und Ganzen ist schon Max seine Vision das, was alles mehr oder weniger groß gemacht hat.
Er hat mir einen schönen Satz gesagt. Ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig. Er hat gesagt, er baut den Rennwagen, aber ihr fahrt ihn.
Genau, richtig, ja.
So, das, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig zitiert.
So ungefähr, ja.
Aber sinngemäß war es, glaube ich, ganz, genau, richtig. Ja. Ich fand es ein sehr, sehr geiles Beispiel. So dieses,
er muss sich darauf vertrauen, er muss darauf vertrauen können und sich darauf verlassen können, dass das, was er sich vorstellt, dass wir es
umsetzen
können.
Ja. Aber umgekehrt genauso. Also ich meine, ihr müsst euch auch darauf verlassen können, dass der Mechaniker das Auto gut gebaut hat.
Das macht er schon.
Ja, genau. Aber du weißt, was ich meine. So, das ergänzt sich ja dann irgendwie auch. Ne? So, das
ich meine, alles, was er tut, sind so Sachen, die aufeinander aufbauen.
Ja.
Und er macht sehr viel Karitatives und er macht trotzdem viel Sport und sowas. Und es ist halt auch, er kann halt nicht 100% in der Schiene bleiben, ja, in der wir sind. Und dafür sind wir aber auch da, dass das, was er an Vorgaben gibt, wir sie durchpressen bis ans Maximum.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen das Ding.
Ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr beeindruckt, dass damit das Treffen hier stattfindet, dass, ja, der Max sich drum kümmert. Ich fand das irgendwie voll witzig und geil, weil im ersten Moment denkt man mal so, okay, wie wenn man sich damit beschäftigt, was Max alles tut. Weißt du, ich meine? Und dann ist er auch, dann dachte ich so, wie geil, jetzt macht Max für seinen Bruder Mick die Termine. Weißt du, so das.
Ja, das, also es ist nicht so, als wäre er mein Assistent.
Nein, nein,
also
so ist es jetzt.
Aber du weißt, was ich meine, das war so geil.
Ich verstehe, was du sagst.
Geil, warte mal, der Max gemacht, check das, okay, cool. So, weißt du, so, aber das ist nicht der erste Gedanke. Alle Medienanfragen müssen über Max laufen.
Ja,
alles,
geil,
was über die Peak geht, über den Nomteur oder, ja, alles, was von irgendeinem von uns handelt, ja, muss über Max laufen. Ja. Punkt, aus Ende.
Macht ja auch voll Sinn in dem Sinne.
Genau.
Ne? Aber ich fand es halt so witzig, weil so...
Er hat das Game schon gelebt in dem Sinne.
Genau.
Und... Es gibt ja viele, die dir so ein bisschen das Gelbe vom Ei versprechen und bla bla bla. Jetzt gar nicht auf Podcast bezogen, ja, oder sonst was, sondern auch Medienanfragen oder ja. Ich habe ein Produkt hier und pipapo. Man geht sowieso mit allem zu Max, also mit jeder Idee. Dann kann man halt auch die Person direkt ohne Umwege zu Max schicken. Ja, das klar. ist so ein bisschen der Grundgedanke. Das heißt, wenn du mich jetzt anfragst für, ich habe die und die Idee, müsste ich jetzt zu Max gehen und sagen, ey, das und das ist die Idee, was hältst du davon? Dann muss ich mit der Information wieder zu dir zurückrennen. Stattdessen kann ich auch einfach sagen, ey, ich halte mich raus.
Ja, klar.
Der handelt es schon, wie er es handelt.
Und wenn er dir
und sagt, er sagt mir dann,
genau.
wenn er dann, sagt, dann da cool. sein und gut ist.
Ja, und vor allem halt ist ja auch ein bisschen der Filter, wie du gerade gesagt hast. So,
genau. Ne?
Der
ja, vor allem ist das ja, wie du gesagt hast, wenn es seine Vision ist.
Genau, dann entscheidet
passt,
er.
Das, dann überlegt er, ob es da reinpasst oder nicht. Und dann ja. kann man macht Sinn.
Ja, aber genau.
Aber ich, wie gesagt, das war so, war schon ein witzige Story, so dieses.
ja, das ist für die meisten auch.
Ist ja auch komisch. So, guck mal, umgekehrt genauso, dass wenn,
ja, aber wenn jetzt. Ja, wenn du sagst, macht es absolut Sinn.
So rum natürlich, aber auch jetzt als Beispiel, wenn jetzt, sagen wir mal, Max hätte oder hat ein Management zum Beispiel und man möchte jetzt mit ihm ein Interview machen zum Beispiel, dann würde man ja auch versuchen, ihn anzufragen, beziehungsweise würde wahrscheinlich er selber sein, sagen: Pass mal auf, ich habe ein Management. Oder Künstler oder Künstlerin sagen, ich habe Management, kümmert, frag die an. Weil im Prinzip filtert dann auch das Management.
Genau,
das ist cool. Und das war halt so, das war so mein Gedanke, ne?
Aber ich finde, daran merkt man halt, wie das läuft. Also das unterstreicht einfach alles, was du bis jetzt erzählt hast. Nämlich, genau. dass man da ein ganzes, komplettes Bild hat, das eben nicht an einem Reißbrett gemacht wurde, sondern dass das über Generationen entstanden ist, dass, das, ja. dass da Biografien dahinter stecken und dass da Ideen und Erfahrungen und Visionen drin hängen, wo das hingehen soll und dass da halt auch mehr drin steckt und dass man vielleicht erst auf dem zweiten Blick das checkt, aber es macht im Grunde Sinn, weil wenn du jetzt diesen Weg nimmst, das ist immer was zwischengeschaltet, jetzt nimm mal eine Werbeagentur, dann machst du irgendwas, dann gibt's, ich habe mal gelernt, dass es in großen Werbeagenturen einfach Leute gibt, die Termine machen von Leuten, die da arbeiten, dass die zusammen an einem Produkt arbeiten, weil die Texter und die das Bild machen und da gibt es einen, der die innerhalb der Firma koordiniert. So, und dann bleibt doch 100% was auf der Strecke, auch noch deine Kohle. Zum Beispiel. Nein, aber weißt du, was ich meine? Und deshalb macht es komplett Sinn.
Ja, voll.
So, ja. Als Komplettpaket.
Du hast gerade ein kleines Stichwort genannt und viele, die hier zuhören, wissen, dass ich der König in den Überleitungen bin. Okay. Du hast gesagt, Max macht, oder auch ihr allgemein ja auch, macht auch viel karitativ auf jeden Fall, aber auch überhaupt viel fürs Viertel.
Ja.
So, da würde mich aber nochmal kurz, glaube ich, da hat Tobi vorhin schon kurz angesprochen, dass wir nochmal ganz kurz ein bisschen drauf eingehen. Können wir auch vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen, weil Tobis Frage ja vorhin auch nochmal war, so dieses Aufwachsen im Viertel. Mhm. Und vielleicht so ein bisschen die Entwicklung. Ne? Du hast ja schon quasi von Geburt an, sagen wir mal, wenn du da aufgewachsen bist, bis jetzt ja auch viel mitbekommen, was da passiert ist drumherum. Und es gibt ja auch Gründe, warum ihr euch auch im Viertel engagiert, dass das irgendwie auch attraktiv ist für jetzt nicht nur für Gäste, die zu euch kommen.
Allgemein.
Ne? Ja. Sondern auch das ganze Viertel attraktiv ist irgendwie. Aber findest du, jetzt mal um eine konkrete Frage zu stellen, hat sich das stark verändert? Oder so, wie ist die Entwicklung gewesen, wenn du die beobachtet hast, jetzt, sag ich mal, von Kind auf bis jetzt? Oder war das für dich einfach, weil also du sagen, da sowieso gewachsen bist, irgendwie?
Also ich meine, ich war ja schon als Zweijähriger, Dreijähriger schon im Viertel so. Ja. Also meine Mutter hat auch im Bahnhofsviertel ihren ersten Club gehabt. Mhm. Wir sind da schon mehr oder minder groß geworden. Auch im Peakhaus damals selbst, da hat Thorsten oben gewohnt, hat meine Mutter mich manchmal bei ihm abgeladen und hat gesagt, naja, dann seid halt dort. Ich gehe arbeiten, ich hole euch dann ab. So. Es war von der Zeit Baby bis, ich sag mal, 10, 11, 12, war das Bahnhofsviertel sehr zugänglich. Aber dennoch gab es Ecken und Kanten, Konsumenten ja. und Co. Damals waren die Konsumenten aber sehr heroinbasiert. Also du hattest überall diese Leichen, die einfach rumliegen, so, die sich gespritzt haben und dann auf ihrem Trip eingepennt sind oder sonst was, ja. Die dann auch mal einen Tag da lagen. Das sind ja eigentlich harmlose Leute, so. Dann gab es so einen großen Umschwung. Das Bahnhofsviertel ist hipper geworden. Da war ich so 14, würde ich sagen. 15, da war das Bahnhofsviertel richtig hip. Das war so ein Hipsterviertel. Du hattest Künstler und das war so, glaube ich, die Höchstphase des Bahnhofsviertels, wie man es kennt. So nicht mehr nur Rotlicht, wie es früher war, weil Rotlicht war geil. Es ist geil, Aber es hat nochmal so ein bisschen einen Touch von außen mitgebracht und es sind jetzt, ist eine neue Stufe freigeschaltet. Stylische Leute, Künstler, Alternativmenschen und sowas. Und dadurch ist auch diese andere Barkultur gekommen. Mhm. So wie das Plank und das Amp und sowas. So ein bisschen andere Leute. Und nicht mehr nur pur Rotlicht und Stripclubs an jeder Ecke und du hast da Prostituierte und da dies und das. Aber ich glaube, mit diesem Umschwung ist halt auch gekommen, okay, du hast jetzt mehr Leute, die koksen. Dann ist diese Crack-Epidemie gekommen. Und die Junkies sind nicht mehr, also sorry, die Konsumenten, sind nicht mehr ruhig und passiv, sondern sind jetzt auch schon aktiv und gehen auf die Leute zu, ey, gib mir mal ein bisschen Geld und hier und da und nee und fangen dann auch zu klauen aus den Autos und sowas. Das wurde dann schon extremer. Und während Corona hat man sich dann so halb alleingelassen gefühlt, weil dort Ausgangssperren, die Leute sind eh davon ausgegangen, ist niemand draußen. Die ganzen Leute machen Homeoffice, du hast nicht mehr so viel da. Aber wer da ist, sind halt immer noch die Konsumenten. Ja. Die konsumieren halt trotzdem tagtäglich. Ne? Und wir haben uns fest vorgenommen, ey, wir bringen das Bahnhofsviertel mindestens zurück an diese Stufe, wo es früher war. Mhm. An diese hippe Zeit. Vielleicht sogar machen wir es noch ein bisschen besser. Und dazu gehören halt nicht nur wir. Also wir sind nicht die einzigen Leute, die sagen, wir machen das Bahnhofsviertel, sondern dazu gehören auch Leute wie David und James Ardinast, die vom IMA, Alex Usiano und Mickey Rosen vom Rumors und sowas, alle sind ja daran beteiligt, gute Leute zu holen und das Viertel groß und stärker zu machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Werdegang. Du hast ja so eine riesen Crack-Epidemie und man versucht das halt ein bisschen einzudämmen in gewisse einzelne Straßen und sowas, dass man weiß, okay, da ist jetzt ein bisschen weird, wenn man hingeht. Aber grundsätzlich gibt es tolle Läden im Bahnhofsviertel. Es gibt coole Clubs, es gibt coole Bars. Es gibt auch immer mal wieder hier und da Pop-Ups, wo man Klamotten kaufen kann und sowas. Es gibt gute Restaurants. Sehr viele gute Restaurants. Du kannst deinen ganzen Tag im Bahnhofsviertel verbringen und der wird cool sein. Und das ist so das, was wir den Leuten ein bisschen beibringen wollen. Mhm. Und wir an unserem Ende sorgen halt dafür, dass die Leute sich sicher fühlen. Die kommen zu uns, wir bewachen von außen die Schlange, unsere Straße ist immer sauber, bis zum Ende des Abends. Aber dann kommt die FES, macht sie wieder sauber, danke. Und setzen halt auch mal hier den Besoffenen oder die Besoffenen ins Taxi oder ins Uber und wir sorgen dafür, dass alle sicher nach Hause kommen. Wenn eine Mädelsgruppe sich unsicher fühlt, kein Problem, ihr werdet begleitet bis zum Bahnhof. Alles cool. Ich habe auch schon hier und da das Taxi für die anderen gezahlt. Also wenn jetzt jemand gesagt hat, ich wohne im Westend und ich laufe jetzt dahin, habe ich gesagt, ey, guck mal, hier 10 Euro, ich zahle dein Taxi, steig mal ein und fahr mal ins Westend. So. Zu dem Ding. Also, ich würde sagen, unsere Mission ist es, so ein bisschen das Bahnhofsviertel aufzuwerten, was es von selbst eigentlich schon macht. Also dadurch, dass so viele Leute, dass es so viele verschiedene Sachen gibt im Bahnhofsviertel, die funktionieren und die geil sind, müssen halt nur noch die Leute sich darauf einlassen und sagen, hey, wir gehen ins Bahnhofsviertel, ist ein cooles Viertel. Und dann ist es halt auch schon wieder an der Stelle. Ja. Wie es ist, da aufzuwachsen, ist nochmal eine andere Story.
Ja, wenn es den Rahmen sprengt, sag ruhig Bescheid.
Alles cool, nee, gar nicht.
Kann ich ganz kurz noch was dazu sagen, wegen dem Verändern? Ja, ich wollte nur ganz kurz einen Kritikpunkt anmerken. Ich finde es manchmal schade, wenn man sich so auf YouTube rumtreibt, dass ein bisschen, also ich finde die Reportage, wo du auch drin warst, die ist auf jeden Fall cool, weil die auch ein bisschen so
personenbezogen
ist. Personenbezogen ist, genau. Und das, was du jetzt hier auch ein bisschen erzählt hast, dass der auch nochmal so ein bisschen bildlich darstellt und so. Aber ich muss sagen, leider hast du trotzdem, wenn du irgendwie auf YouTube einfach mal Bahnhofsviertel...
Ja, Frankfurt ist das Aushängeschild für...
Immer, es, du, für hast, das Scheiße, ja, du hast... Ja, du hast immer irgendwie...
Damit haben wir auch über Alex gesprochen.
Alex gesprochen, genau. Du hast immer diesen negativen Touch. Weißt du, was ich meine? Du hast selten eine Reportage, die genau das zeigt, was du jetzt sagst. Also klar, wenn du eine Folge als Beispiel jetzt von Max oder so schaust, natürlich hast du da, du hast sofort ein ganz anderes Bild. Du schaust jetzt irgendwie vom Bernd Zehner, der sagt, wir gehen jetzt hier, keine Ahnung, im Viertel Döner essen. Ja. Und es sind 5 verschiedene Dönerläden.
Ja, das ist auch ein Kampf auf Social Media. Das ist nicht nur direkt vor Ort. Also das ist diese.
Ich meine, die Leute müssen ja irgendwas ausschlachten und dann nehmen sie das, was am einfachsten ist. Ne?
Ja, aber das finde ich halt schade.
Aber so. Es ist nicht so einfach, wie es dargestellt wird. Also es ist wirklich nicht so, es ist überhaupt nicht schlimm.
Nee, überhaupt nicht. Ich sag ja, ich habe früher auch das, wir sind, wenn wir feiern waren, wir sind auf jeden Fall, weil das war eine der wenigen Straßen oder die Straßen, die da sind, wo du um 5 Uhr, 6 Uhr morgens noch was zu essen bekommst. War einfach so, ne?
Das ist immer noch so.
Genau, so. Und für mich, weil ich das auch schon wirklich kenne, auch von klein auf kenne, war das nie gefährlich oder schlimm, dahin zu fahren und zu sagen, ja, dann gehen wir jetzt halt da in der Ecke einen Döner essen oder hier eine Currywurst essen. Aber es gab auch immer wieder Leute, mit denen man unterwegs war, die es nicht kennen, die sagen, was, wir fahren jetzt, keine Ahnung, in die Taunusstraße oder dahin und essen da einen Döner. Das ist doch voll gefährlich. So, nee. Also weißt du, was ich meine, ne? Das erweckt halt diesen Eindruck und ich finde jetzt, also das war damals schon so ein bisschen so und da gab es noch nicht diesen Überfluss ich sage jetzt mal, Stories in irgendwelchen sozialen Medien oder auf YouTube. Und da hat es schon diesen Eindruck gehabt für viele. Und dann kommt das jetzt noch oben drauf, wo ich mir halt manchmal denke, so, ich verstehe das, ihr wollt irgendwie alle Klicks machen und natürlich ist das Video mit ich übernachte eine Nacht im Bahnhofsviertel, so, natürlich kriegt das viele Klicks, ja, aber so, ey, okay.
Ich meine, jede Großstadt hat seine Konsumenten und jede Großstadt hat genau dasselbe Problem. Ob du nach London gehst, nach San Francisco, nach was weiß ich, wohin du gehst, Paris. Jede Stadt hat dieses eine Viertel, wo es diese Leute gibt. Aber ich glaube, keine Stadt hat das so gut im Griff wie Frankfurt. Und ich bin ehrlich.
Ja, aber über keine Stadt wird so viel berichtet, dass es so schlimm ist. Weißt du, was ich meine?
Weil die verfickten Medien dazwischen, da ganz einfach durchrasseln mit ihren Kameras und Co. Klar ist es nicht geil, wenn du gefilmt wirst und du konsumierst gerade, was weiß ich, deinen Schuss. Dann werden die natürlich aggressiv, ist ja offensichtlich. Also wenn ich konsumieren würde und ich würde gefilmt werden, wäre ich, glaube ich, auch sehr sauer. Es ist klar, dass sie dann ausrasten und dass sie dann ihren Content dadurch bekommen. Aber ich glaube, dass sie mit der Kamera da rein können und das aufnehmen können, können sie halt auch nur dort. Ich meine, wo willst du das sonst machen? Geh in Marseille in irgendein Ding so und guck mal, wie weit du mit deiner Kamera kommst, bevor sie dir abgenommen wird.
Genau.
So, am Ende des Tages, ne?
Aber das meine ich ja damit, ne? Das ist so.
Es wird immer so dargestellt, aber ich sag ja, die Behörden sind sich dem. Also, die wissen Bescheid. Die sorgen dafür, dass viel Polizeipräsenz. Es gibt diese Kamerapoller an jeder großen Ecke, wo viel Traffic ist. Womit auch viel Kriminalität, Prävention gemacht wird sozusagen. Ja. Die arbeiten jetzt auch mit AI und was weiß ich nicht was. Also es ist schon so, es ist ein sehr viel sichereres Viertel als vor ein paar Jahren. Und es läuft absolut in die richtige Richtung. Wir arbeiten ja auch mit der Polizei zusammen, dass wenn irgendwas ist, man hat eine direkte Leitung, dass man sagt, ey, hier dies und das, so und so. Das Problem kann direkt eingedämmt werden und dann gibt es halt auch kein Problem mehr. Und ich glaube, keine Stadt hat es wirklich so gut im Griff wie Frankfurt. Und es kann ab jetzt wirklich nur noch besser werden.
Ja, wenn noch geholfen wird, das auch nach außen so zu tragen.
Das ist der Punkt. Die Leute müssen halt verstehen, dass es nicht, nicht so negativ ist, wie es dargestellt wird.
Ja. Und deswegen sage ich ja. Welche von außen, oder? Also sind's, ich weiß nicht, beweg mich da nicht auf diesen Kanälen, aber das sind doch dann eher Leute, die nach Frankfurt kommen, oder sind das Frankfurter?
Also ich habe mich jetzt auch noch nicht so genau damit befasst, aber für mich sieht es auch immer eher so aus, als ob es nicht Leute sind, die hier wohnen oder hierher kommen oder halt.
Ich meine, es gibt ja auch diese Bahnhofstouren, ne? Also früher habe ich darüber gelacht, so.
Du meinst diese Führungen?
Genau.
Ja.
Es gibt so Führungen, da kommen dann, was weiß ich,
40 Omas. Hast du auch mal eine gemacht?
Dazu komme ich
gleich. Okay, sorry.
Es gibt diese Führung, wo dann so, keine Ahnung, 40 Omas, Opas dazukommen und dann ist da so ein Typ und die haben alle Kopfhörer drin und der erzählt dann über so ein Mikrofon, das ist das Haus und das ist das Haus und das ist die Bar und diese Bar. Und dann hat der für halt hart viel Geld. So. Ich habe früher mal darüber gelacht, so, ey, wer zahlt denn sowas? Wer? Geh einfach ins Viertel, lauf halt an dieses Haus und guck dieses verfickte Haus an. So. Ich habe das Problem nicht verstanden. Bis du checkst, die Leute haben Angst. Und dann so, okay, die Angst muss genommen werden. Dann bieten wir auch so eine Tour an. Günstiger. Und der ganze Erlös wird gespendet.
Ja.
So, wir machen es. Klar ist es monetär, weil du kannst jetzt nicht umsonst einfach für Larifari-Touren anbieten, weil dann trägt sich jeder ein und macht sich so ein Gag draus und die saufen dann, hatten wir auch schon. Weswegen wir das dann auch so gestartet haben. Der Dompteur macht die Tours, die Touren durchs Bahnhofsviertel und zeigt die Gastronomien. Mhm. Also es ist ganz wichtig zu zeigen, ey, es gibt hier dieses Restaurant, es gibt die Bar, es gibt den Club, das ist ein Laufhaus und so. Weißt du, jeder hat auch einen Ansprechpartner an den gewissen Orten und Stellen, dass der dann was erzählen kann über die Sache. Und am Ende landen alle in der Peak, trinken Schöttchen, Shot, Bier, hier und da, bla bla. Und dann, ey, wollt ihr feiern? Bleibt hier. Wenn nicht, Heimat, fühlt euch wie zu Hause. Ihr seht, das Viertel ist nicht so gefährlich, wie alle sagen. Und das wiederum, finde ich, dann hat so einen besseren Hintergrund, als zu sagen, ich mache jetzt eine Bahnhofsvierteltour, ich exploite die Angst von Leuten.
Ja. Yeah.
Und mache daraus Geld, als zu sagen, ey, ich erkläre den Leuten, es gibt geile Stellen. So.
Vor allem, wenn es jemand macht, der halt aus dem Viertel kommt.
Das ist der Punkt.
So, ne? Also, das habe ich auch mir auch manchmal die Frage gestellt, genau die gleiche wie du, wenn du dann an der Ecke so Leute, so eine Menschentraube siehst und dann steht jemand und erklärt das so, okay, es ist ja irgendwie schon auch irgendwie.
Ich meine, es ist nicht der Louvre so, ne?
Genau. Aber ich dachte manchmal auch dann so, ich würd jetzt voll gerne wissen, wer das macht. Also, wer ist dieser Mensch, der diese Führung hält? Hat er einfach ein paar Sachen gelesen und auswendig gelernt?
Kennt ein paar Leute, aber hat das natürlich alles auf Blatt Papier. Der hat seine, seine Kärtchen, wo er abliest. So.
Ja. Und ich muss sagen, also ich bin ehrlich, ich würde auch, glaube ich, lieber eine Tour buchen bei jemandem, wo ich weiß, okay, keine Ahnung, ist da vielleicht aufgewachsen oder kommt da oder hat damit was zu tun, als halt jemand, der das macht, also der quasi das als Job macht. So, das ist schon ein Unterschied, ne? Ob du das
100%
dir angelesen
mehr Seele.
Hast. Der 100%, ja. Aber lustig, dass, ja, ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, diese Menschen, die da stehen.
Ich habe recht darüber gelacht.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Fehlt eigentlich noch, also eigentlich ist nie so ein Dingsbus durchgefahren. Der fährt da nicht durch, aber das
Citybus.
Genau. Das wäre wieder kontraproduktiv, glaube ich.
Ja, natürlich, aber
das fehlt. Fotos und Videos von oben so.
Aber das hätte noch gefehlt, so zu den Leuten, die dann, und da vorne können sie wieder in unseren Citybus steigen, in die rote Linie und dann können sie.
Die rote Linie ist auch gut.
Ja, und dann können sie noch hier eine Runde fahren und dürfen nur durch zwei Straßen durchfahren. So, oje, oje.
Sehr gut.
Ja. Tobi, hast du noch was gehabt?
Nee, vielleicht noch mal kurz ergänzend. So, aber wenn du gesagt hast, okay, du hast ja auch, wenn du da aufgewachsen bist, einen ganz anderen Blick darauf. Das heißt, du hast ja praktisch diese Angst, die von außen kommt, nicht wirklich so, weil du ja auch ein Teil des Ganzen sozusagen bist. Ne? Du hast ja auch deine Wege, du hast dein Umfeld, du hast deine Familie, dein Zuhause da einfach. Ja?
Ich meine...
Wie ist es dann als Kind? Also, weil... Wir haben auch mit dem Alex vom Jok Eden auch gesprochen, ne, dass da wie viele Kinder es im Viertel gibt und so und dass man das auch wieder ein bisschen so in die positiv darstellt, damit die Familien da auch ein bisschen bessere Infrastruktur haben und so weiter und so fort. Und wie war das, haben wir ja schon ein bisschen gehört, so die über verschiedene Phasen. Aber es ist, ich sag mal so, für Außenstehende ist das schon eine andere Gegend. Auch selbst für Frankfurter ist es, wenn ich mir jetzt überlege, da aufzuwachsen, ist es auf jeden Fall was anderes, als wenn du in Braunheim, Rödelheim oder Bockenheim oder wo auch immer aufwächst. War das dir auch so vielleicht als Kind schon klar? Oder?
Ja, 100%. Ja? Ich habe es auch ausgenutzt. manchmal in der Schule dann, wenn ich zu spät gekommen bin und verschlafen habe, dann, ich wohne im Bahnhofsviertel, ich konnte nicht rausgehen, da war ein Polizeieinsatz. Oder so.
Ja, natürlich.
Irgendwas ausgedacht. Oder die Bahn wurde kontrolliert und die Polizei hat irgendwen rausgeholt und dann ist halt nichts gefahren. Ich habe das halt auch schon ausgenutzt. Also...
Ja,
ich muss ehrlich sein.
Ja klar, super. Aber die Leute, die aus Frankfurt kommen, du bist im Bahnhofsviertel direkt, gibt's ja, dann gab es keine Schule.
Ich bin auf eine Privatschule gegangen tatsächlich.
Ja.
In Sindlingen.
Sindlingen, wo ist schon ein Stück?
Das ist ein Stück, ja. Ich musste immer zum Hauptbahnhof laufen morgens um 7.
Ja, und dann Bus.
Da gibt es auch keine Menschen, die dich dann so beschützen, wenn du Angst hast. Das heißt, du musstest schon früh eigentlich dir selbst sagen, so ey, es passiert nichts.
Ich muss da jetzt durch.
Ich muss da durch.
Ja.
Und dann bin ich halt auch immer, Max hat gesagt, lauf nicht die Taunusstraße runter, lauf die Kaiserstraße runter, ich bin immer die Taunusstraße, das ist der schnellere Weg.
Die kleinen Brüder, ha?
Dauert halb so lang, ist der schnellere Weg. Und
Es ist einfach logischer. Also du läufst links, geradeaus durch die Treppe runter und bist direkt an der S-Bahn. Wenn du zur Kaiserstraße läufst, musst du rechts, den langen Weg rechts, ganz runter, kommst die Treppe runter, musst durch den ganzen Bahnhof und musst dann runter. Also es ist einfach doppelter Weg. Also habe ich mir das immer gespart und bin halt schon früh an gewisse Konsumenten geraten. So. Die wissen irgendwann, wer du bist. So, nicht, dass ich eine große Nummer bin, aber die wissen, ey, der wohnt im Manusviertel, so, grüßen auch und so, sind alle nett. Und wenn du sagst, ey, das ist meine Haustür, geh mal bitte da weg, kein Problem, du musst mit denen reden. Die machen alles, was man sagt. So, die geben kein Kontra. Das ist halt immer so, wenn eine Kamera dann läuft und so, jetzt mach mal was.
Natürlich.
Ja. Ist halt blöd. Aber ich glaube, wenn du ganz normal mit denen redest, sind die auch ganz normal zu dir. Und dann merkst du halt schnell, du musst gar keine Angst haben. Es gibt hier und da Ausnahmen oder wenn mal irgendwas schief geht. Jeder hat mal schlechte Laune. Kann mir auch passieren. Wenn du mich in einem falschen Moment erwischst, dann werde ich schön garstig. Aber weiß nicht, dass ich dann ein schlechterer Mensch bin wie du.
Ja.
So, ne?
Das heißt, der Schulweg war ein Stück auf jeden Fall. Aber du hast es dann da schon kennengelernt so ein bisschen.
Ja, man hat schnell kennengelernt und dann war es halt auch nie wieder ein Problem. Also so, du hast ein halbes Jahr Angst irgendwie. Mhm. So mit Kampfsport angefangen und so, du denkst, okay, was mache ich jetzt, wenn einer kommt, dann geht's ab. Und in Wahrheit, du bist ein Kind, wenn einer kommt, dann machst du halt auch nichts mehr. So. Ja. Aber ich sag ja, so schlimm ist das Viertel nicht. Und die haben auch immer Respekt gehabt vor Kindern. Mhm. Also die damalige Freundin von meinem Bruder hatte ein kleines Kind. Wenn die ins Auto gestiegen sind morgens oder sie musste den auch zur Schule fahren, dann haben die halt auch Platz gemacht und haben geguckt, so ey, wenn was runtergefallen ist, hier aufgehoben und mitgegeben und so. Die haben das dann nicht ausgenutzt, dadurch, dass du eine schwächere Partei bist, sondern eher im Gegenteil, die haben sogar tatsächlich geholfen. Das heißt, ich muss sagen, dort aufzuwachsen hat nicht groß Angst erweckt, sondern eher Respekt. Du hast Respekt vor Drogen bekommen und sowas und du hast dir, glaube ich, ein bisschen früher Gedanken darüber gemacht, was so dein Zukunftsweg werden wird. So nicht im Sinne von Berufsweg, sondern so ein Mensch will ich nicht werden, so ein Mensch will ich nicht werden, ich will eher sowas werden. Weißt du, so von Grundwerten her. Ich meine, du denkst als Kind auch, du wirst nie Alkohol trinken, dann machst du es halt irgendwann doch. Aber ich glaube, du hast schon großen Respekt vor den nächsten Schritten, die so überall mit einhergehen. Deswegen, keine Ahnung, ich nehme gar keine Drogen. Also ich kiffe auch nicht oder so, so wie andere. Ich meine, alles cool, ich verurteile niemanden, alle können alles machen, was sie wollen, aber ich glaube, das kommt daher. Also ich habe großen Respekt vor gewissen Dingen und den habe ich mir nie nehmen lassen, sozusagen. Also ich glaube, das ist so eher das, was das Bahnhofsviertel dir beibringt und nicht, du sollst Angst haben, da hinzugehen und
ja, auch der
ist gefährlich und ja, kannst beklaut werden oder was weiß ich was.
Ich finde auch wichtig den Blick, dass du sagst, du gehst mit den Menschen noch ganz anders um. Weil im Endeffekt sind die auch nicht da, weil sie Bock drauf haben. Ne? Ich meine, es ist, jeder Mensch hat sein Schicksal und man weiß es halt nicht. Und da sieht man es vielleicht nochmal extremer, finde ich. Ich meine, aber ist im Alltag ja immer so, wenn man den Menschen begegnet, weißt du nicht, was der gerade mit sich rumträgt. Und da ist es halt schon echt schwierig. Aber ich glaube auch, dass das eben, wie du selber schon gesagt hast, da ist kein Mensch schlechter als du in dem Sinne von vornherein. Ich meine, es gibt solche und solche so überall, aber klar, du hast halt, du kannst nicht von oben herab irgendwie sagen, so die sind alle schlechter als ich oder wie auch immer. Und das ist, und dementsprechend, was dann halt noch dazu kommt, ist, wenn man dieses ganze Viertel im Blick hat und dann sagt, okay, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten und jeder macht irgendwie so ein bisschen was, dass man halt auch alle mitnimmt, die sich in den, die zum Viertel gehören und versuchen dann, wenn du sagst, Frankfurt hat es schon auch gut im Griff, dass man da auch Möglichkeiten anbietet für die Menschen und dass man die halt einfach mitnimmt und nicht ausschließt, weil sonst verschiebt man ja auch einfach nur ein Problem.
Genau, ja, 100%.
Dementsprechend. Aber eine kleine Freizeitfrage muss ich noch stellen,
ja.
in dem Zusammenhang Kindheit. Also ich bin zum Beispiel in Rödelheim groß geworden und ich muss zugeben, wir haben sehr nah zwei Freibäder gehabt, wir hatten sehr nah die Nidder, so Parks und den ganzen Kram. Das Bahnhofsviertel ist jetzt schon ein bisschen weiter, um irgendwie, ich sage es einfach mal, keine Ahnung, Natur sowas in der Nähe zu haben. Ne?
Der Main ist direkt.
Stimmt, okay, Main geht, ja stimmt. Aber weißt du, was ich meine? So ein bisschen, ist schon eine andere jetzt gehen wir mal weg von diesem ganzen Drogenkram und so, wo immer alles schlimm drüber berichten, aber auch so ist das die Ecke oder das Viertel da. Was hat man da gemacht als Kind? Weißt du, was ich meine? So, du,
das ist eine gute Frage.
Ja, danke.
Das ist eine sehr gute Frage.
Endlich. 100, wie viele Folgen? Und er hat sie endlich gestellt, die gute Frage.
Ich habe eine gute Frage. Ich würde eh sagen, ich war eher so ein Zuhause-Kind.
Okay.
So. Wir hatten zu Hause halt auch alles. Also ich bin groß geworden mit Filmen. Wir haben eine Videothek gehabt aus abertausenden Filmen. Und ich glaube, ich bin auch so filmtechnisch, glaube ich, ein Endgegner für viele. Aber klar, du bist hier und da in den Park gegangen, an Main und sowas, aber jetzt nicht großartig.
Ja.
So spielen war so eher Kindheitsphase und ab 12, 13 hast du es halt eh nicht mehr so gemacht, so Fangspielen und so ein Kram. Irgendwie war dann nicht mehr. Das hast du in der Schule alles noch so mitgenommen, alles, was so an Freizeitaktivitäten war. Und nach der Schule mit Freunden dann mal so, keine Ahnung, Bubble Tea trinken gegangen, war ja früher voll in. Ja, das war früher so das Ding. Dann bist du halt in die Mahlzeit, die war damals ganz neu.
Ja.
So Sachen. Also es ist ja auch alles nicht ultra weit weg.
Nee, gar nicht. Aber
du bist auf die Zahl gegangen und sowas. Oder du warst aus der Schule damals, da ist ein Fußballpark gewesen und so ein Kram. Aber grundsätzlich in meiner Freizeit, ich war so ein Zuhause-Kind. Wir haben zu Hause einen Trainingsraum gehabt, wir haben viel trainiert alle. Wir haben alle zusammen Kampfsport gemacht. Max war ja damals schon Profi. Also als ich 13 war, hat er seinen ersten Profikampf gehabt.
Mhm.
Und da ging das alles so miteinander einher.
Aber nochmal, also die Frage würde ich auch jemandem stellen, der, sag ich jetzt mal, so Richtung Römer Hauptwache oder so da die Ecke wohnt, ne? Weil das, du weißt schon, was ich meine.
Brani haben wir die auch gestellt.
Ja, stimmt, dem Brani haben wir die Frage auch gestellt, weil der am Römerberg gewohnt hat, genau. Und das so, das ist schon anders, ne? Wenn du, sag ich jetzt
halt
mal.
Du bist ein Stadtkind, du musst halt damit auskommen, ja?
Das ist
halt so das Ding. Aber ich glaube, da ist nicht so die große Problematik. Rebstockbad, Straßenbahn, 10 Minuten.
Ja, ja.
Da hast du ein Bad, Schwimmbad. Und
aktuell nicht leider, ne?
Ja, aktuell nicht, aber ich meine.
Machen die was eigentlich? Die bauen neu, ja?
2026, glaube ich, machen sie auf.
Wow.
Also nächstes Jahr.
Ja.
Du hast halt so deine Orte, wo du hingehst, aber grundsätzlich, ich bin ein Zuhausekind und ich habe sehr, sehr viele Filme geguckt. Und weil es ein altes Haus war, hatten wir keinen Kabelanschluss und kein Fernsehen. Deswegen auch nicht viel Werbung.
Stark, ja, super.
Also einfach nur Filme. Filme.
Perfekt.
Aber die haben Spaß gemacht.
Ja.
Ja, und ich habe mich auch nicht zu beschweren, also was das angeht.
Nee, hat mich einfach nur mal interessiert, weißt du, dass man das einfach mal so hört von.
Also ich habe nichts verpasst, sagen wir es mal so. Ich bin mir sicher, ich habe in der Schule alles mitgenommen und habe mich dementsprechend auch zu Hause gut bedienen können.
Ja. Ja, ich fand es nur interessant, weil du halt ja schon immer so
in der Stadt aufgeschmissen bist.
Nee, finde ich gar nicht, dass man aufgeschmissen ist. Aber du weißt, was ich meine. So jetzt jemand, also als Beispiel jetzt jemand, der früher auf der Hauptwache skaten gehen wollte, wenn der in der Nähe da gewohnt hat, war das Jackpot für den.
Ja.
Ne, weil er sagen kann, ja, habe ich nicht weit. So, weißt du, aber jemand, der sagt, keine Ahnung, jetzt der was anderes macht, der.
Ja, ich glaube, du hast ja auch verschiedene Wege, die so.
Ja, ja, voll.
Ich meine, ganz ehrlich, wenn er jetzt im Wald gewohnt hätte, dann hätte er vielleicht Baumhäuser gebaut oder sowas. Nein, ja, das ist halt, nein, es ist auch immer deine Umgebung, ne, die dich irgendwie prägt.
Natürlich. So.
Aber
das ist das Zitat des Tages. Wenn der Wald gewohnt hätte, der Baumhäuser gebaut, ja.
Nein, aber weil du hast ja, du passt dich auch deinem Umfeld an. Also wenn du dann die Möglichkeiten hast, dann machst du halt andere Sachen und es ist halt immer nur interessant, dann zu sehen, was andere gemacht haben in anderen Situationen.
Dementsprechend. Das war meine Frage.
Baumhäuser. Fußball spielt haben wir trotzdem. Dann manchmal auch drin und dann Ärger bekommen, aber.
Ja, jetzt als Vater kann ich das auch anders beurteilen mit dem drinnen Fußball spielen. Das ist halt wirklich kein Spaß.
Wenn du mal von Müll bezahlt hast und Sachen, dann ja, kannst du auf jeden Fall beurteilen. Dann bist du auch schon mal sauer.
Ja. Ey, wir kommen eigentlich fast zum Ende, würde ich sagen. Wir haben ein bisschen eine leichte zeitliche Begrenzung, aber es ist heute auch wieder so ein Ding, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang.
100%.
Und wir haben auch Themen. Aber nochmal, auch dazu müssen wir sagen, dass man darf auch in einer Bar immer wieder kommen. Ne? Das heißt, also wer weiß, wir können auch gerne mal einen Teil 2 machen.
Ich bin immer gerne dabei, das muss man mit Max abklären.
Ja, genau. An der Stelle auch nochmal danke an Max, dass er das alles hier möglich gemacht hat und dass er auch dafür gesorgt hat, dass du hier bist heute und das abgesegnet hat, dass das Ja, ist ja schon, hast du ja vorhin gesagt, er würde jetzt nicht alles genehmigen wahrscheinlich oder wenn er es nicht für gut befindet.
Wahrscheinlich darf er jetzt auch nicht mehr raus, weil er gesagt hat, dass er ins Gibsonheim nicht gegangen ist und
stimmt,
das die Taunus und nicht die Kaiserstraße.
Außer das kann ich irgendwie immer noch bekommen, ich weiß nicht warum, aber
ja.
Ich
irgendwie.
Ja, wir gut, es ist so, wenn du da unter einem Dach wohnst.
Wir können ja nochmal gucken, vielleicht
bearbeiten ja auch einen Schlüssel für alles.
Wir schneiden ein paar Sachen noch raus, dass wenn, oder anders, wenn der Max...
ich stehe eigentlich zu allem.
Also ansonsten, wenn der Max Probe hören will, wir geben ihm eine Version, wo das alles nicht drin ist. Und dann ist es gut.
Ich habe viele Sachen heimlich gemacht und er weiß die meisten Sachen mittlerweile auch, deswegen ist es auch okay.
Ja, heute zwei mehr.
Genau, heute zwei mehr. wir haben noch eine Mini-Rubrik. Es gibt eine Jukebox in Sigis Bar. Yes. Wir sind zwar heute nicht in Sigis Bar, aber dennoch können wir diese Jukebox in Form von Songs befüllen, die man dann auf Spotify nachhören kann.
Ja.
In einer Form an der Playlist, genau. Hast du dir Gedanken gemacht?
Ich habe mir Gedanken gemacht.
Ich bin sehr gespannt.
Ich habe einen Song, den könnt ihr leider nicht auf die Playlist nehmen, aber den Song liebe ich.
Sag
ihn trotzdem. Und zwar, der kommt immer gut. Hier kommt The Boom von Nelly.
Mhm.
Dieser Football-Song. Mhm.
Der ist auch ein Film-Soundtrack gewesen.
Genau, ne? Richtig. Weil es ein Film-Soundtrack ist und der wurde nicht freigegeben, existiert der nicht auf Spotify, Apple Music und Co.
Ach, krass.
Deswegen könnt ihr den nicht nutzen, aber ich würde sagen, Black Skinhead von Kanye West ist, glaube ich, so gerade... einer meiner Songs, die mich irgendwie in Stimmung bringen für gewisse Dinge. Und der ist ganz cool, den könnt ihr hinzufügen.
Sehr gut, dann lassen wir das so stehen. Bevor du das vorletzte Wort hast, weil letzte Wort hat leider immer, das ist auch gut, leider immer, der Tobi. ich sag schon mal Dankeschön, es war ein sehr, sehr cooles Gespräch, hat Spaß gemacht, dass du da warst. Wie gesagt, die Einladung steht für ein gerne zweites Mal.
Gerne, ich bin dabei, sofern ihr mit Max geklärt habt.
Genau, wir klären es mit Max, ja. Ja, gut. Auf jeden Fall klären wir das mit Max. Wir sind ja. Mit Max müssen wir auch noch mal ein bisschen bearbeiten. Der muss eigentlich auch schon noch mal einen kleinen Besuch. Aber ich weiß, er hat viel zu tun. Wir werden mit ihm quatschen.
Der hat sehr viel zu tun, deswegen schickt er mich.
Ja, genau. Aber das finde ich gut. Das schon mal wenigstens.
Nächstes Mal Fragen an Max könnt ihr auch mir stellen.
Nein. Genau, machen wir so.
Ja, gut, dass du da warst.
Auf jeden Fall, definitiv. Ja, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, wir könnten wieder noch Stunden weitersprechen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das weiter so geht. Und wie gesagt, ich fand das auch, du hast auf jeden Fall nochmal einen coolen Einblick gegeben, so ein bisschen auch in das ganze, ich sage jetzt trotzdem mal Konzept, ne? Du weißt aber, was ich meine, und in das ganze. Ich glaube, wir hätten noch fast ein bisschen persönlichere Geschichte machen können, aber ich fand das so ganz cool, weil das ist auf jeden Fall sowas, was auch schön ist, nach außen zu tragen. So.
100%.
Auch diese ganze Geschichte
mit Tiefer gehen können wir nochmal.
Genau.
Aber ich glaube, das war eine coole Nummer.
Definitiv. Ja. Dann übergebe ich dir die vorletzten Worte.
Die vorletzten Worte.
Du darfst noch Werbung machen, ne? Und du musst auf jeden Fall später nochmal sagen, was wir irgendwie verlinken können dürfen, dass wir auch noch ein bisschen.
Easy.
Wer die Folge hört oder schaut, gibt es diese Shownotes, dass wir da reinschreiben können. Was
also an alle, die zuschauen. und alle, die zuhören, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. War auf jeden Fall ein cooler Podcast. Danke an euch beide nochmal.
Sehr gerne.
Ich habe nicht viel zu sagen, außer keine Angst vor dem Bahnhofsviertel. Nein, nee. Ich glaube, viele Leute arbeiten an vielen coolen Dingen und ich glaube, man muss einfach ein bisschen offener werden und sich auf andere Dinge einlassen und dann kann man auch ein cooles Leben haben. Das ist, glaube ich, so das, was ich Leuten mitgeben möchte.
Tja, Tobi, dann?
Es ist schon schwierig, dann jetzt da dran zu kommen.
Das ist nicht einfach.
An die letzten Worte. Aber erstmal danke, dass du da warst. Und ich finde auch, es hätte persönlicher werden können auf der einen Seite, aber ich finde, es war auch sehr persönlich, weil du nämlich mit dem Ganzen, was ihr aufgebaut habt und jetzt über Generationen und so weiter, immer mitgeschwungen hat, was dahinter steht. Also, dass ihr nämlich gewisse Sichtweise auf die Dinge habt, dass ihr gewisse Sachen im Auge habt und dass es eben nicht nur dieser knallharte, es geht in die Richtung und es geht um die Dollarzeichen in den Augen und so weiter und so fort, sondern dass da wirklich was dahinter steht und dass das wirklich auch, und das merkt man ja auch gut an deinem Bruder nochmal, weil es auch öffentlicher ist, was er alles so macht, aber bei dir auch, dass du halt alleine, wie du dich um deine Gäste kümmerst oder um eure Gäste kümmerst, aber dass da viel dahinter steckt und was du eben schon gesagt hast, viele Leute machen viele coole Dinge. Ich glaube, dass das wirklich auch wichtig ist, dass man wegkommt von diesem puren kommerziellen Ding, sondern dass es viel wichtiger ist heutzutage in dieser Welt einfach auch, dass da noch was anderes dahinter steckt. Nämlich erstmal, dass man ein cooles Leben hat und man selber, aber andere halt auch. Und es ist, wenn die Grätsche oder die Schere immer weiter auseinander geht, dass man das immer auch ein bisschen im Blick hat und halt mitnimmt und sagt, okay, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, ich möchte es auch nochmal, was der Denno gesagt hat in seiner Folge, ne? Wenn jeder so ein kleines Stückchen gibt von sich aus, dann kann man auch anderen Menschen die Welt besser machen und gut, das mit dem Club ist halt auch, ne, man hat immer auch, sagt immer, ja, okay, feiern und so weiter, aber ich glaube, das ist ein gutes Gefühl für die Menschen, ist auch immer sehr, sehr wichtig, was man auch so in dem Sinne gar nicht bezahlen kann, klar. Die Leute machen das, aber wenn ihr so eine Rahmenbedingung schafft, wo man sich auch sicher fühlt, wo man Spaß haben kann, ich glaube, so mehr wirklich, mehr Leben ist wirklich das Ding, wo man in verschiedensten Bereichen des Lebens funktionieren schon, aber funktionieren muss, aber mehr leben sollte. Dementsprechend bin ich wieder ausschweifend geworden.
Kein Problem. Das hast du immer schön gesagt.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar.
Alles frisch hier.
Cowboy-Schorle
in Sigis Bar.